Daniel, leider noch immer kein Anruf von den Discountern.
Eieiei, armes Deutschland.
Naja, es wird noch etwas dauern mit deiner Schauspielkarriere. Ich werde jetzt mir ein Glas Wein eingießen, dir von einem schönen Fall erzählen und naja, vielleicht kann ich ja nächste Woche dann was Besseres berichten.
Wenn du das so erzählst, ne, habe ich irgendwie das Gefühl, dass da irgendwie, weiß nicht, irgendwas ist da so, was dir auf der Zunge liegt. Das ist, du würdest mich jetzt nicht einfach so quasi rauslocken mit so einer Info, um dann zu sagen, jetzt schütte ich meinen Wein aus. Da stimmt doch was nicht.
Nee, also mir ist einfach aufgefallen, dass ich schon lange keinen Wein mehr bei der Aufnahme getrunken habe und dass es auch lange schon
stimmt.
Auf der Aufnahme nicht mehr dieses sympathische Geräusch gab, wenn der Wein dann das Glas berührt, quasi das Glas küsst. Deswegen genießen wir diesen Moment jetzt ganz kurz gemeinsam. So.
Das war wunderschön, doch zart, weißt du?
Das
in
ist ein
älteren
samtiger,
Folgen,
Entschuldigung.
Ja, es ist samtig und zart, aber in den alten Folgen von uns waren diese Sounds immer quasi, während wir sprachen. Ach ja, also es war doch ein bisschen still. Also,
ja, am krassesten war es in unserer zweiten Folge, das ist mir aufgefallen. Also ich habe die neulich nochmal so durch Zufall gehört und ich hatte danach so Lust auf Wein, weil da immer wieder dieses Geräusch, die so unauffällig ins Mikrofon gegluckert ist. Naja, aber jetzt endlich nochmal Rotwein. Ich freue mich. Ich habe eine sehr, sehr spannende Geschichte mitgebracht, wo ich auch sehr gespannt bin, was du zu erzählen hast. Ich bin gespannt, was du für ein Was-wäre-wenn-Szenario ausgewählt hast. Aber ich bin unseren Zuhörerinnen und Zuhörern, die uns auf Instagram folgen, erst noch was schuldig. Und zwar habe ich diese Woche gefragt, was die skurrilsten Valentinstagsgeschenke waren, die sie jemals bekommen haben. Denn wir hatten ja Valentinstag diese Woche. Und ich möchte zumindest eine Top 3,5, sagen wir mal, präsentieren.
Ah ja, dann bin ich gespannt.
Also eins, das ist so die 3,5, das läuft so außer Konkurrenz. Also eine Hörerin hat geschrieben, dass ihr Sohn gerade in der Phase ist, wo er Furzen total lustig findet und er hat sie angefurzt und das dann als ihr Geschenk deklariert quasi.
Nett.
Kurze Message an den Sohn, das hört auf cool zu sein, wenn du 18 bist.
Wie alt ist er denn, 17?
Nee, ich weiß, ich glaube, der ist noch klein.
Ja, okay.
Aber so die Top 3 war auf jeden Fall, also auf Platz 3 hat eine Dame eine Tasse bekommen mit einem Foto von sich und ihrem Hund darauf, also so ein Fotodruck auf dieser Tasse.
Mhm.
Das Problem war, dass die Tasse von ihrem Stalker an sie geschenkt wurde.
Alter.
Also jemand, von dem man sowas nicht unbedingt haben möchte und sich auch fragen muss, woher dieser Mensch dieses Bild hat.
War das denn jetzt ein privates Bild oder irgendwie so durch das Gebüsch fotografiert?
Nee, ich glaube ein privates, also ich habe nicht weiter nachgefragt.
Ganz, ganz unheimlich.
Mhm. Platz 2 ist auch unheimlich. Eine andere junge Dame hat einen Brief bekommen, den ihr Verehrer mit seinem eigenen Blut geschrieben hat.
Nee.
Offensichtlich doch.
Ach,
und
Scheiße.
Unangefochten auf Platz 1 und...
Ich will es gar nicht hören, glaube ich.
Für mich so wirklich der König der romantischen Geschenkeverteilung auf jeden Fall. Eine Brotschneidemaschine.
Oh Mann, ey.
Da wurde auf jeden Fall auch praktisch gedacht. Kaum etwas vereint praktischen Gebrauch, Romantik und deutsche Ingenieurskunst so gut wie eine Brotschneidemaschine.
Gab es nicht mal so eine Songzeile von den Fantas? Dabei war alles, was ich mache, nur für mich irgendwie. So eine Art. Eieiei. Ei, ei.
Ah. Damit wollte ich auf jeden Fall einsteigen. Ich fand es wieder äußerst köstlich. Ich finde es immer geil, wenn die Leute auf Insta so ein bisschen zum Besten geben. Irgendwie, wir hatten ja die besten Anmachsprüche, die sie bereits gehört haben. Irgendwelche lustigen Kosenamen. Jetzt hatten wir romantische Valentinsgeschenke. Es lohnt sich also, uns dort zu folgen. Kleiner zwinkernder Aufruf an die Leute, die jetzt zuhören und das noch nicht tun. Mach das mal.
Ja, auf jeden Fall. Doch mehr kann ich jetzt gerade nicht dazu beisteuern, weil ich nämlich immer noch baff bin von dieser Psychotasse. Das ist doch wahnsinnig, echt, oh mein Gott. Und das mit dem Blut darf man eigentlich auch nicht unter den Teppich kehren, ne?
Ja, also das mit dem Blut verblasst so ein bisschen, weil die Tasse einfach schlimmer ist, ne? Aber ja, es sind beides keine Sachen, die man haben möchte.
Das ist so maximal Psycho.
Ja, vollkommen, beides.
Oh je.
Wir sprechen über True Crime, da spricht man auch mal über Dinge, die so ein bisschen Psycho sind und so ein bisschen grenzwertig. Da kann man auch mal über blutgeschriebene Briefe sprechen.
Das stimmt.
Um derartiges wird es heute allerdings im Fall nicht gehen.
Da bin ich ja fast erleichtert.
Ich bin übrigens super gespannt, irgendwie. Ich weiß nicht wieso, aber irgendwie habe ich heute unglaublich Bock auf dein Was wäre wenn? Aber das kommt ja erst wie gewohnt nach dem Fall.
Ich habe auch mega Bock. Ich habe dich vorhin schon fragen wollen, für was sich die Zuschauer entschieden haben, damit ich es jetzt schon weiß, weißt du? Aber das will ich jetzt nicht. Ich will mir das auch, ich will mir selbst diese Überraschung nicht nehmen.
Also ich soll dich jetzt auch nicht spoilern, du willst es auch?
Nein,
Okay,
nein.
okay,
Nee,
okay.
sonst kann ich die ganze Stunde, die wir jetzt irgendwie über den Fall sprechen, gar nicht klar denken. Und ich brauche die Energie, hier, wie sagt man,
Synapsen?
meine Synapsen, meine ganze kognitive Power muss sozusagen komplett auf den Fall gerichtet sein.
Okay, dann steigen wir da ohne Umschweife direkt ein, damit deine kognitive Power möglichst frisch ist und ja, gucken dann später, was das was wäre, wenn zu bieten hat.
Okay, aber die Tasse macht mich fertig. Okay, nein, war Spaß. Okay, leg los.
Was denkst du, Daniel, wie viele Menschen jedes Jahr auf Kreuzfahrten verschwinden?
Hast du mich das nicht schon mal gefragt?
Ich denke nicht, nein.
Tja, also ich würde jetzt mal behaupten, wenn, dann halt alle Passagiere oder Insassen, weil halt das ganze Schiff verschwindet oder so.
Nee, also wir reden jetzt wirklich nicht über irgendwelche großen Unfälle oder Zwischenfälle, wo dann irgendwie ganze Schiffe untergehen oder verschwinden oder so. Wir reden wirklich darüber, dass Schiffe ganz normal ihre Route abfahren und ja, da dann im Laufe dieser Reise Menschen verloren gehen.
Also über Bord gehen oder wirklich, wenn sie irgendwo einen
Verloren
Hafen
gehen,
halt
man
machen.
weiß es nicht.
Insgesamt,
Also, ja.
okay, krass. Habe ich bisher noch nie drüber nachgedacht. Ich hätte jetzt vermutet, dass die Zahl verschwindend gering ist. Also vielleicht eine Handvoll, vielleicht 5 bis 10. Aber eigentlich hätte ich vermutet, dass es viel weniger ist. Aber sonst hättest du mich das nicht gefragt, ne?
Ja, es ist jetzt keine extrem riesige Zahl, aber es sind im Schnitt 20 pro Jahr. Und ich finde das schon auch eine Zahl, ne? Wenn man überlegt, dass das wirklich Menschen sind, von deren Verbleib man einfach nichts weiß, die einfach im Laufe von so einer Schifffahrt verschwinden. Wo und wie auch immer. Prominentestes Beispiel so aus deutscher Sicht, ja vor einiger Zeit Daniel Kübelböck, der ja auch auf einer Kreuzfahrt irgendwie verschwunden ist. Ich habe die aktuellen Ereignisse nicht so auf dem Schirm. Ich meine, da steht Selbstmord im Raum, aber ob das jetzt letzten Endes erwiesene Tatsache ist, weiß ich nicht. Habe ich immer so
Ich weiß
ab.
es auch nicht. Ich habe das auch nicht mehr verfolgt und irgendwann überschlagen sich ja so die Boulevardschlagzeilen, weißt du, dann ist man irgendwann auch raus, hat
Ja,
man auch keine
genau.
Lust mehr. Das ist dann irgendwie, finde ich, auch so, gerade was so die Eltern und die Hinterbliebenen betrifft, halt auch respektlos, weißt du? Und dann will ich da nicht bei so einer Spekulierkeule mitmachen.
Ja, also es gibt einen Podcast auch zu dem Thema Daniel Kübelböck. Ich glaube, der heißt Ein Mensch verschwindet oder so. Ich wollte ihn immer mal hören, aber bin noch nicht dazu gekommen, weil tatsächlich finde ich die Thematik ganz interessant. Aber ich erzähle das natürlich nicht ganz ohne Grund, sondern weil wir heute auch mit einem mysteriösen Fall zu tun haben, der sich auf einer Kreuzfahrt ereignet hat, wie du dir denken kannst.
Ja.
Ein Foto dieses Kreuzfahrtschiffes habe ich dir bereits im Chat zukommen lassen. Das ist die sogenannte Rhapsody of the Seas, ein Schiff, das zur Flotte der Royal Caribbean gehört, eine große Schifffahrtslinie, die, ja, wie der Name schon sagt, in der Karibik vornehmlich Kreuzfahrten anbietet.
Wie ist es bei dir? Hättest du mal Bock auf so eine Kreuzfahrt?
Ja, schon. Also irgendwie schon, irgendwie nicht. Also ich habe grundsätzlich schon irgendwie lieber festen Boden unter den Füßen, als auf einem Schiff zu sein. Aber ich finde, das ist eine sehr, sehr coole Erfahrung. Wobei, was mir persönlich nicht so gefallen würde, ich bin ja nicht so der Typ, der so im Urlaub so alles 100% durchgetaktet haben möchte, sondern wie im richtigen Leben auch, möchte ich einfach Freiräume haben und Dinge so auf meine Art und Weise machen. Und diese Landgänge bei solchen Kreuzfahrten sind ja oft sehr, sehr krass durchgetaktet und durchgeplant. Und ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob das mein Ding wäre. Aber. Und es hat natürlich auch immer sowas von so touristischer Massenabfertigung. Ich bin ja eher so der Individualreisende, was nicht heißen soll, dass so Massenabfertigung auch mal ganz cool ist. Also ich kann auch in einem All-Inclusive-Hotel mal ganz gut meinen Spaß haben, aber hab's halt unterm Strich lieber individueller. Deswegen, ich bin nicht sicher, ob es so hundertprozentig mein Ding wäre. Wie ist es bei dir?
Ach, weißt du, ich bin da ja so ein bisschen hin und her gerissen. Ich weiß halt, dass es auf der einen Seite eine riesige brutale Umweltverschmutzung ist. Und was noch hinzukommt, ist, dass ich einfach einen unfassbaren Respekt vor tiefen Gewässern habe. Und also das ist für mich jetzt, also ich würde mich schon sicher fühlen, das schon, ne? Das ist, glaube ich, nicht zu vergleichen mit einem Flug oder so, wobei ich jetzt auch nicht die übertriebene Flugangst hätte, aber ich glaube, es ist im Großen und Ganzen schon sicher mit einem Kreuzfahrt. Das ist mein Gefühl, ohne jetzt irgendeine Statistik zu kennen. Nichtsdestotrotz halt diese Angst vor diesem tiefen, dunklen, kalten Wasser und diesen Sog, in den du hineingezogen werden würdest im schlimmsten Fall, das ist halt schon echt, also wirklich ein totales Grauen. Aber mal so dieses ganze Negative beiseite, bin ich halt einfach auch so ein bisschen angefixt von dieser Idee, dass das halt so ein bisschen so ein Lifestyle wie so ein, ja, so ein Hercule Poirot oder Agatha Christie Lifestyle ist, so ein bisschen 50er, 60er Jahre Urlaubsfeeling. Weißt du, wie das Böse unter der Sonne, wie dieser Film, so, ich kann das schlecht in Worte fassen, also dass man halt das Gefühl hat, das, was du als Massenabfertigung beschrieben hast oder als getaktet oder so, dass das irgendwie auch seine Reize haben kann. Weißt du, dann gehst du an den Pool, dann lernst du die Leute kennen, dann hast du interessante Nachbarn, man zieht sich schick an, wenn man essen geht, aber alles irgendwie in diesem Ambiente des Schiffes oder des Kreuzfahrtschiffes. Oder man geht halt dann in die Lounge und macht irgendwas. Also das finde ich halt schon irgendwie reizvoll auf so einer stilvollen Art und Weise, auch wenn es das vielleicht in der Realität gar nicht so ist. Aber weißt du, das ist so quasi der Gegenpol zu meinen Ängsten.
Das ist total reizvoll, finde ich auch. Du hast natürlich dich gerade vertan. Du meintest natürlich Tod auf dem Nil. Das Böse unter der Sonne ist der Film, der auf dieser Insel spielt, der auch sehr, sehr geil ist.
Ich habe mich tatsächlich nicht vertan. Ich habe nur diesen Film Das Böse unter der Sonne so oft gesehen, dass ich halt diesen Lifestyle versucht habe zu fassen. Da geht es mir halt auch um die Touristik. Das ist ja auch so ein Hotel, wo dann verschiedene Leute, die zwar irgendwie alle miteinander was zu tun haben, aber nichtsdestotrotz reisen die halt alle an und kennen sich halt oder lernen sich auch kennen. Und das ist halt so das Feeling, was ich damit meinte.
Ich dachte tatsächlich, du meinst Tod auf dem Nil, weil der ja tatsächlich auch dieses Kreuzfahrtthema hat. Also wie der Name schon sagt, eine Nilkreuzfahrt, im Laufe derer dann Menschen zu Tode kommen. Mein Lieblings-Agatha Christie-Roman, der in mir auch immer so eine krasse Reisesehnsucht weckt, ist tatsächlich Mord im Orient Express. Und das weckt in mir genau diese Gefühle, die du gerade geschildert hast. Also dieses stilvolle im Zug reisen, die Landschaft so an sich vorbeigleiten sehen, dann irgendwie im, weiß ich nicht, im Speisewagen andere Leute kennenlernen, mit denen ins Gespräch kommen.
Ja,
Also
Mann.
Orient Express oder auch so transsibirische Eisenbahn oder was weiß ich, das sind alles so Sachen, die ich unheimlich gerne mal machen würde.
Genau das, ja.
Das
Ja.
steht auf meiner Bucketlist ziemlich weit oben.
Ja. Genau, und deswegen würde ich sagen, im Zweifel ja, pro Kreuzfahrt.
Das tun die Protagonisten des heutigen Falles natürlich auch. Also sie haben natürlich auch gesagt, im Zweifel ja, pro Kreuzfahrt und treten diese Kreuzfahrt eben auf dieser Rhapsody of the Seas an. Ein, ja, ein Schiff kann man fast schon gar nicht mehr sagen, eine Kleinstadt auf dem Wasser. Sie fasst 2000 Gäste und 700 Crewmitglieder, also absoluter Wahnsinn. Ist so eins der Aushängeschilder der Royal Caribbean zu dieser Zeit, also auf dem allerneuesten Stand.
Von wann ist das jetzt?
Genau, dazu wollte ich gerade kommen. Wir begeben uns ins Jahr 1998, also kurz vor der Jahrtausendwende. Und wir beobachten die junge Studentin Amy Lynn Bradley, die hat gerade ihren College-Abschluss gemacht in Sportwissenschaften und plant, einen Master an der Universität noch zu machen. Sie wird als eine sehr, sehr offene Person beschrieben, die sehr gerne Initiative ergreift und sich auch so in sozialen Situationen extrem wohlfühlt. Außerdem ist sie eine sehr erfolgreiche Sportlerin. Sie ist eine erfolgreiche Schwimmerin, auch als Rettungsschwimmerin tätig und eine sehr, sehr gute Basketballspielerin. Wie gesagt, sie hat gerade ihren Abschluss in Sportwissenschaften an einem College hinter sich gebracht, beginnt auch einen Job in diesem Bereich, plant allerdings den Master an der Universität anzugehen. Und es ist generell so ein bisschen so eine Zeit, in der sich in ihrem Leben sehr, sehr viel tut. Also in der so dieses Erwachsenwerden in Anführungsstrichen wirklich mit großen Schritten voranschreitet. Also College-Abschluss, die erste eigene Wohnung. Sie hat sich gerade einen Hund angeschafft, auch eine Bulldogge. Also kann ich natürlich sehr gut nachvollziehen, ihre Beweggründe, den sie noch nicht zu sich genommen hat. Das ist dir wahrscheinlich bekannt. So Welpen, die müssen so ja mindestens 8 Wochen noch bei ihren Müttern verbleiben, bevor man sie zu sich holen kann. Das ist jetzt halt diese Phase. Also sie hat diesen Hund quasi schon adoptiert, aber hat ihn noch nicht zu sich geholt.
Okay.
Sie ist gerade im Umzug aus dem Elternhaus in ihre erste eigene Wohnung. Ja, und blickt einfach so voller Zuversicht auf den Weg, der noch vor ihr liegt.
Klingt gut alles.
Ja, es sind natürlich auch so Sachen, die man auch schon irgendwie alles so erlebt hat. Eine erste eigene Wohnung, das ist eine sehr, sehr spannende Zeit. Oder auch das Abitur abschließen oder den Uni-Abschluss in der Hand haben. Das sind ja wirklich auch Meilensteine, die wir auch nachvollziehen können.
Ja, auf jeden Fall. Ja, es ist eine schöne Zeit.
Im März 1998, also Anfang März, rufen ihre Eltern sie spontan an. Sie ist gerade in ihrer Wohnung und ist damit einrichten beschäftigt und sie laden sie spontan auf eine Kreuzfahrt in der Karibik ein. Diese soll nur eine Woche dauern und soll auch so ein bisschen den Abschluss von Amy feiern. Also
ja,
auch ihr zu Ehren, also die Eltern hätten sowieso eine Kreuzfahrt gemacht, auch mit ihrem Sohn. Also Amy hat einen Bruder, der 2 Jahre jünger ist, 21, aber Anlass dieser Reise ist eben auch, ihren Abschluss zu feiern. Amy zögert zuerst und äußert ihren Eltern gegenüber Angst vor dem offenen Meer. Das finden sie ein bisschen seltsam, das hat sie vorher noch nie erwähnt, aber sie lässt sich dann überreden, denn sie weiß natürlich auch, wie sicher diese Schiffe sind. Und wie gesagt, das ist eher eine schwimmende Stadt als ein Schiff in dem Sinne. Unfälle sind extrem unwahrscheinlich. Letztlich ist sie dann doch sehr, sehr euphorisch und freut sich auf diese Reise. Ich meine, eine Woche Karibik, das ist ja auch jetzt nichts, was man jeden Tag mal macht. Und sieht es auch so ein bisschen als ihren Abschied vom College-Leben und ihren Start ins Erwachsenenleben. Also auch eigentlich eine schöne Sache. Das machen ja viele Menschen so nach so erreichten Lebensabschnitten dann irgendwie eine Reise, um so ein bisschen Abschied zu nehmen. Ich bin nach dem Abitur auch erstmal gereist, tatsächlich. Und so geht Amy, glaube ich, auch diese Kreuzfahrt an. Wie gesagt, mit von der Partie ist auch ihr Bruder Brad, der 21 ist. Und ja, er heißt wirklich Brad Bradley. Finde ich auch einen sehr geilen Move von den Eltern. Und die vier teilen sich quasi so eine Doppelkabine. Also man muss sich das so vorstellen, dass die einen gemeinsamen Wohnbereich haben und die Eltern und die Kinder jeweils teilen sich rechts und links von diesem Wohnbereich ein Schlafzimmer. Und an diesem Schlafzimmer gibt es dann nochmal einen Balkon, der so nach außen aufs Meer geht.
Okay, cool.
Also die haben quasi einen gemeinsamen Eingangsbereich, ein gemeinsames Wohnzimmer und dann teilen die sich jeweils zu zweit diese Kabinen.
Und dieser Balkon ist dann wirklich offen? Also man kann dann wirklich quasi, also man hat einen freien Zugang zum Meer vom Balkon aus? Oder ist das so ein großes Fenster einfach nur?
Nee, das ist tatsächlich ein Balkon, der allerdings eine relativ hohe Reling hat, also ein Geländer, ja, das recht hoch ist. Aber tatsächlich ist da, also man könnte natürlich diese Reling überwinden und dann ins freie Meer springen, aber das ist natürlich, klar, hätte, wäre, könnte. Aber es ist tatsächlich ein Balkon, der frei direkt aufs Meer hinausgeht. Ja,
ja, okay.
Am 21.03.1998 fliegen die Bradleys nach Puerto Rico. Von dort aus startet die Reise und gehen dann an Bord der Rhapsody of the Seas. Schon relativ kurz nach dem Start sprechen Crewmitglieder Amys Eltern an und erkundigen sich nach ihr. Also sie ist da irgendwie relativ schnell den Leuten aufgefallen, auch den Crewmitgliedern. Und ein bestimmtes Crewmitglied, ein Kellner, bittet die Eltern, ihr zu sagen, dass er sie auf Aruba in eine Bar einladen möchte, wenn sie das denn will. Sie richten es ihr aus, aber sie hat kein großes Interesse. Finde ich auch eine etwas seltsame Situation, ehrlich gesagt, wenn ich so mir vorstelle, ich bin Elternteil und direkt am ersten Tag kommt irgendein Kellner und möchte meine Tochter in irgendeine Bar einladen, aber die haben sich wahrscheinlich nichts dabei gedacht. Das weitergeleitet und sie hat, wie gesagt, kein Interesse. Dieser Vorfall wurde erstmal vergessen. Du hast ja auch ein Bild von den Bradleys. Ich habe dir ein Bild von ihr und ihrem Bruder geschickt und ein Bild von der Familie.
Ja.
Ich finde, es ist so eine ganz sympathische Familie, den man, finde ich, ja, auch irgendwie ansieht, dass sie so ein bisschen, ja, einfach gut im Leben stehen.
Ja, also ich finde, die drücken so stark so einen inneren Kern aus. Man merkt, dass es wirklich so eine Familie ist, die einfach eng zusammenhält und wo der Daddy auch so ein bisschen, der strahlt schon was Patriarchisches aus und die Mutter so was Liebevolles, Hausfraumäßiges tatsächlich. Aber unabhängig davon, von dieser Rollenverteilung, die natürlich jetzt hier total an Haaren herbeigezogen ist, wenn ich nur das Bild sehe, ist es schon so, dass sie sich einfach, wie ich schon gesagt habe, das fühlt sich richtig an wie so ein fester Kern, wie so ein wahrer Zusammenhalt.
Beide Fotos sind natürlich, wie du dir vielleicht denken kannst, auch auf diesem Schiff aufgenommen. Also das Familienbild zeigt die Bradleys tatsächlich beim Anbordgehen. Also man sieht dann da links tatsächlich auch das Schiff, also ja, den Außenbereich des Schiffes. Und da kann man auch, wenn man jetzt so reinzoomt, über dem Kopf von Brad so diese Balkone erahnen zumindest.
Ja.
Und das zweite Bild zeigt Brad und Amy auf einem der Decks, also diese Decks auf diesen Kreuzfahrtschiffen. Da gibt es dann so verschiedene Lounges oder Restaurants, verschiedene Bereiche. Und da sind sie vor einem Dinner, also da hatten sie sich irgendwie schick gemacht. Und bevor sie zum Abendessen gegangen sind, wurden sie da von ihren Eltern in diesem Passagierbereich fotografiert.
Schickes Bild. Das ist übrigens genau dieser Lifestyle, den ich eben meinte.
Das dachte ich mir.
Ja, so eine schöne Abendgarderobe. Ne? Man macht sich schick fürs Essen gehen. Im Hintergrund führt so eine Treppe hinunter in den Saal. Das hat halt eine gewisse Atmosphäre, so ein schönes, stylisches Klima.
Es hat ein bisschen was von so einer Shopping Mall, finde ich, durch diese Treppen auch im Hintergrund. Aber natürlich aufgrund der Abendgarderobe der beiden Bradley-Geschwister hat das tatsächlich diesen Vibe, den du eben auch schon angesprochen hast, ja.
Kann man tatsächlich so sehen, verstehe ich auch, wie du es meinst, ja.
Das Schiff macht dann den ersten Zwischenstopp auf Aruba. Der verläuft, wie so ein Zwischenstopp in einer karibischen Insel verläuft. Amy macht viele Fotos. Sie hat insgesamt 15 Filmrollen mitgenommen für diese Reise. Also wir erinnern uns, 1998, da war noch nichts mit Digitalkameras. Da hatte man noch diese Filmrollen und hat sich fest vorgenommen, die auch alle zu verbrauchen im Laufe der Reise. Sie schreibt Karten an ihre Freunde, kauft Geschenke und ja, macht diesen geführten Landgang mit, an dem die Touristen sich beteiligen und geht dann im Laufe des Tages wieder zurück an Bord. Das Schiff bricht wieder auf Richtung Curaçao, eine karibische Insel, die zu Holland gehört, also die noch unter holländischer Flagge quasi existiert.
Ja.
Am Abend spielt eine Band in einem der Restaurants und die Familie möchte sich das anhören. Sie genießen das sehr, beschließen dann auch da vor Ort, wo diese Band auftritt, Dinner zu haben und ein paar Drinks zu sich zu nehmen, bis die Eltern dann irgendwann im Laufe des Abends müde werden und schlafen gehen wollen. Brett und Amy allerdings sind in Partylaune, das sind junge Menschen, 21 und 23, die haben jetzt so ein paar Cocktails zu sich genommen, die sind auf einer geilen Reise, das ist alles all-inclusive, die möchten halt nicht irgendwie um 11 ins Bett gehen, verständlicherweise.
Richtig so.
Genau, die möchten das so richtig genießen und auskosten. Es sind junge Menschen, die wollen Spaß haben.
Genau.
Also ziehen sie von diesem Restaurant weiter in eine Lounge in diesem Schiff, wo eine Mardi Gras-Party gefeiert wird. Also Mardi Gras ist dieser traditionelle Karneval in New Orleans, das wirst du auch kennen. In diesen verschiedenen Lounges auf diesem Schiff gibt es halt immer diverse Motto-Partys. Da ist an diesem Abend eben Mardi Gras-Party. Es gibt keine Band, ein DJ macht da so ein bisschen Stimmung, aber das ist den beiden egal. Hauptsache irgendwie tanzen und was trinken. Und Amy, wie gesagt, galt ja als sehr, sehr offener und kontaktfreudiger Mensch. Freundet sich schnell mit Yellow an, einem Crewmitglied, der Bassist in einer der vielen Bands ist, die auf diesem Schiff spielen. Und die beiden trinken gemeinsam, tanzen gemeinsam, also verbringen so den Abend zusammen. Ich schicke dir auch mal ein Foto davon, das die beiden zusammen zeigt, damit du dir so ein bisschen die Situation vorstellen kannst auf dieser Party und auch was das für ein Mensch ist, der da dann mit ihr unterwegs ist.
Ah, okay, alles klar.
Also man sieht auf diesem Bild, das sind irgendwie alle Leute, die so ein bisschen ja weggehmäßig angezogen sind, aber trotzdem halt irgendwie so urlaubsfreizeitmäßig. Also es sieht nicht so überschick aus und man kann sich so vorstellen, dass diese Lounge so ein bisschen gedämpftes Licht hat. Die beiden tanzen im Bildvordergrund und hinten im Bildhintergrund. Da kann man so eine Theke vermuten. Also es ist einfach so eine ja typische Lounge eben.
Ja, genau. Das könnte jetzt wirklich auch irgendwie so eine Hotel-Ressort-Party sein oder so.
Ja, genau.
Genau. Okay, alles klar. Woher kommt das Bild? Ist das jetzt irgendwie ein Foto oder von irgendeiner Überwachungskamera oder woher kommt das jetzt?
Nee, also Teil dieses Cruise-Erlebnisses ist eben halt neben diesem ganzen Bespaßungsprogramm, also Bands, Animationen und so, dass eben auch Fotografen auf dem Schiff rumherlaufen, wie in so einem
Ja.
Vergnügungspark, Fotos machen und die dann eben auf Wunsch oder bei Bedarf an die jeweiligen Gäste weiterverkaufen.
Okay, verstehe.
Eins dieser Bilder ist das hier. Wie gesagt, sie verbringt da den Abend mit diesem Yellow, ihr Bruder hat offensichtlich auch Spaß. Allerdings trennen sich die drei dann im frühen Morgen, also Yellow und die beiden Bradley-Geschwister. Brett kehrt um 3:35 Uhr morgens in seine Kabine zurück. Das kann man anhand des Türschlosses nachhalten, also wann seine Karte benutzt wurde.
Ja.
Und Amy trifft 5 Minuten später ein, also so 20 vor 4, Viertel vor 4 Uhr morgens, erfasst dieses Türschloss auch ihre Karte und sie kommt also nach ihrem Bruder in dieser Kabine an. Die beiden treffen sich in ihrem Zimmer, sind allerdings noch so ein bisschen wach und aufgekratzt von der Feierei und von dem Tanzen und beschließen sich auf den Balkon zu setzen und zu reden. Ist ja auch irgendwo nachvollziehbar. Kennt man ja auch von irgendwelchen Partynächten, dass man da nicht direkt dann ins Bett gehen möchte.
Na klar.
Während des Gesprächs schlief Amy auf einer der Liegen ein, also sie hat sich da bequem gemacht und ist dann irgendwie so weggedöst und eingeschlafen. Und Brett hat beschlossen, sie nicht zu wecken, sondern einfach ins Bett zu gehen und sie schlafen zu lassen. Es war eine relativ milde Nacht, also er musste jetzt nicht Angst haben, dass sie sich da irgendwie erkältet oder krank wird, und so hat er sie dann da liegen lassen.
Ja.
Gegen 5 Uhr morgens etwa wacht der Vater Ron auf und möchte nach seinen Kindern sehen. Er wusste, dass die noch feiern, aber er wollte sich vergewissern, dass die gut zu Hause angekommen sind. Und er guckt aus dem Wohnzimmer in deren Raum, sieht Brett schlafend im Bett und kann auf dem Balkon noch Amys Beine sehen. Also kann sich denken, dass die auf der Liege liegt und schläft offensichtlich.
Ja.
Das beruhigt ihn natürlich. Also er guckt jetzt nicht weiter nach, aber ihn beruhigt einfach dieser Umstand, dass beide Kinder um so gegen 5 Uhr morgens friedlich zu schlafen scheinen. Er beendet sein Geschäft auf der Toilette, wegen dem er wach geworden ist, und legt sich wieder zurück ins Bett. Gegen 6 Uhr steht er dann vollständig auf. Er ist halt das frühe Aufstehen gewöhnt, so aus seinem normalen Alltag, und möchte wieder nach seinen Kindern sehen, aber Amy ist verschwunden. Brett liegt noch im Bett, Amy ist nicht mehr auf dem Balkon zu sehen. Er geht dann nachsehen und stellt fest, dass ihre Zigaretten und ihr Feuerzeug fehlen, aber ihre Schuhe und ihr Personalausweis unter der Liege liegen. Also die wurden zurückgelassen. Aufgrund der fehlenden Zigaretten und des Feuerzeugs hat er die Vermutung, dass sie vielleicht irgendwo an Deck gegangen ist, um zu rauchen. Also dass sie nicht auf dem Balkon rauchen wollte, damit der Rauch vielleicht nicht ins Zimmer zieht, sondern sich überlegt hat, sie geht einfach an Deck und raucht da.
Ja.
Er wundert sich allerdings, dass sie keine Nachricht geschrieben hat, keinen Zettel, denn das macht sie sonst immer. Also sie hat, wie gesagt, bis vor kurzem noch bei ihren Eltern gewohnt, und immer wenn sie nur mal kurz das Haus verlassen hat, hat sie eine kleine Notiz hinterlassen, um eben, ja, zu verdeutlichen, wo sie ist, wann sie wiederkommt, was ihre Pläne sind. Ich finde es allerdings nachvollziehbar. Also ich würde jetzt vielleicht morgens um 6 auch nicht davon ausgehen, dass jemand mein Fortbleiben bemerkt.
Ja, schwer zu sagen. Ich weiß es nicht, aber in dem Umfeld ist es ja einfach auch nicht wie zu Hause. Also von daher. Und die hat ja im Prinzip mit ihrem Bruder auch den Freiraum gehabt, sich frei zu bewegen. Und da kann man vielleicht auch verstehen, dass sie dann nicht extra nochmal Bescheid sagt, wenn sie nur eine rauchen gehen wollte.
Ja, das sehe ich genauso. Also es ist jetzt auch nicht so, dass ihr Vater da jetzt total irgendwie in Sorge gerät, weil sie nicht fehlt und nichts geschrieben hat, sondern eher, dass ihm das einfach auffällt. Und
Ja.
er sich fragt, wenn sie doch einfach rauchen gegangen ist, warum hat sie nicht, wie sie es sonst immer gemacht hätte, einfach einen Zettel geschrieben. Er sucht nach Amy oben an Deck, findet aber keine Spur von ihr. Er weckt dann den Rest der Familie, sie suchen ein bisschen gemeinsam, finden aber alle keine Spur. Und wenden sich dann schließlich an die Crew und bitten um eine Durchsage. Also sie möchten, dass die Crew eine Durchsage macht, dass irgendwie Amy verschwunden ist und dass die Leute so ein bisschen nach ihr Ausschau halten sollen.
Wie spät ist es mittlerweile?
Es ist so kurz nach 7 Uhr morgens, Viertel nach 7 ungefähr.
Ja.
Das Schiff ist allerdings gerade in Curaçao angekommen. Die Leute wollen von Bord, die wollen so ihr Tagesprogramm vollführen, und die Crew möchte die Leute nicht daran hindern, und der Kapitän will die Urlaubsvibes der Touristen nicht stören, also entscheidet er sich gegen eine Durchsage. Man lässt dann die Leute also von Bord gehen, sucht erstmal nicht, macht dann allerdings um 10 vor 8 eine Durchsage, Amy soll sich bitte bei der Information melden. Also die Crew geht davon aus, dass sie einfach nur irgendwo auf dem Schiff unterwegs ist und sich dann im Anschluss an diese Durchsage einfach am Informationsschalter melden wird.
Ja.
Man versucht, die Familie zu beruhigen und sagt ihnen, dass Amy höchstwahrscheinlich irgendwo ihren Rausch ausschläft. Das empfindet die Familie so ein bisschen als Frechheit, weil sie ihre Tochter halt gut kennen und sie wissen, dass sie wahrscheinlich A, nicht so betrunken war, dass sie sich irgendwo hinlegt, um ihren Rausch auszuschlafen, und B, sie ja bis vor kurzem auch eben noch auf ihrem Balkon geschlafen hat. Die Mutter will jetzt den Kapitän dazu bewegen, zumindest ein Foto von Amy an Bord rumgehen und verteilen zu lassen, aber der Kapitän weigert sich auch hier. Der will halt nichts tun, was eventuell die Touristen so aus ihrer
Erschrecken
Urlaubsstimmung
könnte.
erschrecken
Ja.
könnte, aus ihrer Urlaubsstimmung herausbringen könnte.
Ich finde, die allererste Durchsage hätte ihm jetzt auch nicht wehgetan, ganz ehrlich. Er hätte einfach ganz, so wie jetzt eigentlich, wie du es gerade auch gesagt hast, so eine rein formelle Info irgendwie durchgeben können. Amy Bradley, bitte einmal bei der Info melden oder so.
Ja, ich kann beide Seiten so ein bisschen verstehen, muss ich sagen. Ich kann Amys Eltern verstehen, wenn das so vollkommen nicht ihrem Charakter entspricht, dass man sich dann natürlich Sorgen macht. Aber Ich kann auch diesen Menschen verstehen, dessen oberster Job es ja ist, den Urlaubern auf diesem Schiff 2000 Menschen immerhin irgendwie einen schönen Urlaub zu bereiten und der das vielleicht auch schon häufiger erlebt hat, dass da mal jemand irgendwie kurzzeitig verschwunden ist, dass der halt nicht direkt Panik verbreiten will. Aber du hast natürlich recht. So eine erste neutrale Durchsage hätte niemandem wehgetan, tatsächlich.
Ich finde halt, mal ganz objektiv gesprochen, ist es auch nicht abwegig zu denken, dass eine 23-Jährige vielleicht, weiß ich nicht was gerade, vielleicht wirklich Freunde gefunden hat oder mit anderen gerade vielleicht in irgendeiner anderen, in einem anderen Zimmer verschwunden ist, um dort sich auszuschlafen oder was auch immer was, ne? Also ich finde, bei jungen Menschen, die gerade gefeiert haben, ist es jetzt kein abwegiger Gedanke. Ja, die haben natürlich auch eine Verantwortung. Man darf nicht vergessen, dass für viele Menschen so eine Kreuzfahrt ja auch so, dass so ein Lebenstraum auch ist, ne? Und
Genau, ja.
ja, und das ist halt wirklich, er ist da ja nicht nur verantwortlicher Schiffskapitän, sondern eben auch verantwortlicher Reiseführer und Aushängeschild des Ganzen. Er hat ja eine unfassbar hohe repräsentative Funktion für das gesamte Reiseunternehmen, für diese gesamte Flotte. Und von daher kann ich da auch verstehen, dass er so ein bisschen, wie soll man sagen, ach ja, ich will nicht sagen, ja, so ein bisschen vertrieblich auch daran gegangen ist.
Ja, also das ist sicherlich auch irgendwo Teil seiner professionellen Herangehensweise, ne? Dass er da nicht direkt die Pferdescheu macht, in Anführungsstrichen.
Möglicherweise hatten sie auch irgendwelche Auflagen, ja. Vielleicht ist es auch wirklich bei denen quasi Unternehmensphilosophie zu sagen, dass man halt immer, ja, sozusagen dieses Urlaubsfeeling, dieses diesen erkauften Lifestyle dann eben auch wirklich an so an oberster, wie soll man, sagt man, das ist die oberste Priorität einfach hat und dass es das halt einfach zu schützen gilt.
Ja, wie gesagt, das kann sehr, sehr gut sein. Ich weiß nicht, was es da für interne Absprachen gab, aber ich kann mir das auch sehr, sehr gut vorstellen. Und wie du schon sagst, es ist nicht so abwegig, dass man als junger Mensch nach einer Party vielleicht irgendwo mal Dinge tut, die nicht so dem alltäglichen Leben entsprechen. Wenn ich daran denke, wo ich nach irgendwelchen Partys teilweise wach geworden bin, ja, lassen wir das.
Ja, und das Ding ist halt auch, sie hat halt einfach mit Yellow da rumgehangen und der Gedanke ist ja auch nicht weit weg zu sagen, dass sie vielleicht bewusst gewartet hat, bis Brad halt schläft, um dann nochmal loszuziehen.
Ja, dieser Gedanke kommt Brad jetzt tatsächlich auch, denn der war ja dabei auf dieser Mardi Gras Party, der war dabei, als seine Schwester sich mit Yellow angefreundet hat. Und natürlich erzählt er jetzt von dieser Bekanntschaft. Yellow wird umgehend befragt durch die Crew, beziehungsweise durch den Kapitän, kann allerdings keine Angaben zu Amys Verbleib machen. Amys Familie beschließt auch von Bord zu gehen, also sie sind da offensichtlich jetzt nicht so total in Panik und wollen diesen Tag Curaçao dennoch mitnehmen.
Ja.
Allerdings gehen Sie davon aus, dass die Crew in der Zeit, wo sie von Bord sind, einfach an Bord weitersuchen wird. Das geschieht allerdings nicht. Stattdessen telefoniert der Kapitän seinerseits mit einem Anwalt von Royal Caribbean, der sich umgehend auf den Weg macht und dem Kapitän untersagt, weitere Auskunft zu geben. Also die befürchten da irgendwelche Ärgernisse, die auf sie zukommen könnten aufgrund von einem verschwundenen Kreuzfahrtgast und machen erstmal dicht und der Anwalt macht sich auf den Weg nach Curaçao.
Okay. Das würde ja komplett unsere Theorien von eben gerade bestätigen.
Ja, genau, definitiv,
Also
ja.
ja, ne, ganz klar.
Also wie gesagt, ich weiß es trotzdem nicht definitiv, deswegen habe ich gesagt, ich weiß nicht, was es da für Absprachen gab, aber genau, du hast recht, diese Handlung spricht vollkommen dafür.
Ja, totaler Abwehrmechanismus, ganz klar. Also der versucht da irgendwie den Ball flach zu halten, einfach nur deswegen, damit er halt dann die Gunst der Stunde nutzen kann, um dann halt irgendwie einmal in der Zentrale anzurufen und sich die juristische Abteilung geben zu lassen.
Ja, richtig. Royal Caribbean einigt sich jetzt ihrerseits auf eine offizielle Version. Sie sagen, sie gehen davon aus, dass Amy freiwillig oder durch einen Unfall über Bord gegangen ist.
Also während es, als das Schiff noch nicht an Land war.
Genau, als das Schiff noch nicht an Land war.
Aber finde ich krass. Also es das heißt also, die rufen, er ruft dort an, ein Anwalt kommt mit einem Hubschrauber gefühlt angeflogen und um den Brand zu löschen und dann kommen sie auf einmal quasi aus einer Situation, die vorher noch relativ ungefährlich rüberkam, mit so einer Info um die Ecke.
Ja, also der Anwalt ist natürlich noch nicht da, der ist auf dem Weg, aber der hat dem Kapitän scheinbar mit auf den Weg gegeben, dass die offizielle Version sollte sie nicht mehr auftauchen. Also ich glaube, die gehen nach wie vor davon aus, dass die irgendwo an Bord rumtapert. Aber sollte sie nicht mehr auftauchen, ist deren offizielle Haltung auf jeden Fall, dann muss sie freiwillig oder durch einen Unfall über Bord gegangen sein.
Okay.
Allerdings beginnt trotzdem Royal Caribbean mit der Suche nach Amy, also auf dem Meer. Sie müsste dann ja irgendwie kurz vor der Küste Curaçaos über Bord gegangen sein. Man weiß ja ungefähr, wann sie noch auf dem Balkon gewesen sein muss.
Ja.
Und auch die niederländische Küstenwache sucht dann nach ihr. Allerdings beide Parteien ohne jeglichen Erfolg. Die Familie allerdings widerspricht der Unfalltheorie, denn diese Reling, die ich schon erwähnt habe, dieses Geländer auf den Balkonen, die sind tatsächlich recht hoch gesetzt, sodass man da nicht so einfach rüberfällt. Und im Falle Amys ist es sogar so, dass die Reling etwa auf Amys Brusthöhe ist. Also ein Unfall ist vollkommen ausgeschlossen, denn quasi nur ihre Schultern und ihr Kopf gucken darüber. Das heißt, ihr Körperschwerpunkt kann gar nicht so darüber verlagert werden, dass sie durch Zufall darüber fällt. Das ist nicht möglich.
Und wie viel Platz ist denn noch nach oben zur Decke?
Schon noch genug. Also das ist noch genug, ja.
Also es ist jetzt aber nicht abwegig, dass jetzt jemand auch hochklettern könnte, um sich, warum auch immer, da drauf zu setzen, um dort oben eine Kippe zu rauchen.
Nee, also das ist nicht abwegig. Das schließen ihre Eltern allerdings auch aus. Denn wie gesagt, Amy hatte Angst vor dem offenen Gewässer. Das hat sie dann auch auf der Reise wohl mehrfach verlauten lassen.
Hm.
Also, dass sie sich da jetzt einfach hingesetzt hat oder freiwillig da irgendwie runtergesprungen ist, um einfach ins Meer zu springen, das schließen die Eltern vollkommen aus.
Ja.
Auch einen Sprung in suizidaler Absicht schließen die Eltern aus, denn Amy ist in sehr, sehr stabilen Lebensumständen. Also, wie gesagt, sie hat gerade ihren Abschluss gemacht. Sie ist gerade so dabei, das Leben als erwachsener Mensch in Anführungsstrichen zu beginnen. Das heißt natürlich nichts, ne? Ich meine, psychische Probleme beispielsweise, die sind immer unabhängig von Lebensumständen zu betrachten. Da begehen manchmal Leute Selbstmord, die von außen betrachtet ein total tolles Leben führen. Aber darauf deutet halt bei Amy auch nichts hin.
Jetzt hast du eben gesagt, dass dieses elektronische Türverriegelungssystem die beiden Uhrzeiten gemeldet hatte, 3.35 Uhr oder das zweite war 3.40 Uhr, 3.45 Uhr, wie die beiden wieder reingekommen sind. Wäre es nicht so, dass wenn sie rausgegangen wäre, dort auch irgendwie eine Notiz davon gemacht worden wäre?
Nein.
Okay, das betrifft also wirklich nur diese Kartenbetätigung beim Eintritt.
Genau, dieses System an der Tür erfasst immer nur das Betreten des Zimmers.
Ach so, okay.
Sodass man da also leider nicht nachhalten kann, wann sie rausgegangen ist.
Ja.
Aber auch diese Unfalltheorie wird von der Familie so ein bisschen in Frage gestellt. Also abgesehen davon natürlich, dass, wie gesagt, diese Reling so hoch ist, dass Amy gar nicht zufällig darüber hätte fallen können, war das Schiff zu dem Zeitpunkt, zu dem sie verschwunden sein muss, derart küstennah, dass man davon ausgeht, dass Amy an Land hätte schwimmen können. Wie gesagt, sie war eine sehr, sehr gute Schwimmerin, auch Rettungsschwimmerin.
Ja.
Also okay. Die Familie geht davon aus, dass sie eher nicht Richtung Meer verschwunden ist, sondern irgendwo auf dem Schiff verschwunden sein muss.
Ist es aber denn nicht so, dass man dann auch von so einem Sog eines derartigen Monstrums dann irgendwie mitgerissen wird? Also kann man einfach so von so einem riesigen Kreuzfahrtschiff wegschwimmen?
Ich glaube, das hängt ein bisschen davon ab, an welcher Position des Schiffes man runterfällt. Also ich bin kein Experte, aber ich glaube, es ist tatsächlich so, dass wenn du irgendwie so im hinteren Bereich in der Nähe der Schiffsschrauben bist, dass du dann schon in irgendeinen Sog mitkommen könntest. Aber ich glaube, so vorne oder im Mittelbereich ist das schon noch möglich. Ja.
Okay.
Zumal natürlich das Schiff auch an diesem Moment, also quasi in Küstennähe und kurz davor quasi an Land zu gehen, natürlich auch mit relativ gesenkter Geschwindigkeit gefahren ist, ne? Das muss man auch bedenken. Also
ja, das stimmt wohl, aber ich kann mir halt einfach auch vorstellen, dass du, wenn du halt da rausfällst und irgendwo vielleicht blöd aufschlägst, es sind ja doch noch ein paar Meter runter zum Wasser, und da dann vielleicht halt irgendwie im Wasser landest und dann quasi durch so eine unglückliche Strömung oder was auch immer dann auf einmal unter dem Schiff bist, dass du dann halt schlecht noch rausschwimmen kannst.
Ja, wie gesagt, auszuschließen ist es nicht, aber es ist tatsächlich ein Szenario, was in diesen ganzen Versionen keine Rolle gespielt hat. Deswegen gehe ich davon aus, dass es eher unwahrscheinlich ist. Aber ja. So klar, ich als Laie hätte jetzt auch gedacht, das ist sicherlich ein Szenario, was irgendwie möglich ist.
Hm.
Unterdessen verbreitet sich die Neuigkeit ihres Verschwindens auch auf dem Schiff und es gibt diverse Sichtungen von ihr durch Zeugen. Mehrere Zeugen wollen sie gegen 5:30 Uhr morgens gemeinsam unterwegs mit Yellow auf dem Weg zu einem der Partydecks gesehen haben. Also da ist wieder Yellow im Spiel. Circa 10 Minuten später kam Yellow allerdings ohne sie zurück. aufgrund von Amys Erscheinungsbild ist eine Verwechslung auch eher ausgeschlossen. Also sie ist eine relativ auffällige Erscheinung, hat diese Kurzhaarfrisur, ist auch recht groß, also irgendwie 1,70, also jetzt keine ganz kleine Frau. Und ja, man hat Fotos gezeigt, die Leute haben sie alle wiedererkannt. Sie hat auch ein paar Tattoos, die recht auffällig sind. Tasmanischen Teufel auf der Schulter und diverse andere. Sodass die Zeugen sich absolut sicher waren, dass sie halt gegen 5:30 mit Yellow unterwegs war und der dann 10 Minuten später alleine zurückgekommen ist. Der allerdings sagt noch immer, dass er keine Hinweise auf ihren Verbleib hat und besteht auch einen Lügendetektortest. Allerdings wissen wir auch, dass Lügendetektortests ja auch nur mäßig zuverlässig sind. Es hat ja auch einen Grund, dass die in Deutschland gar nicht zugelassen sind und in Amerika auch vor Gericht keine Aussagekraft besitzen.
Ja.
Royal Caribbean wirft stattdessen eine weitere Theorie auf, und zwar die, dass Amy mit den anderen Passagieren am Morgen von Bord gegangen ist und auf Curaçao unterwegs ist.
Das hätte ich mir nämlich auch noch denken können.
Ja, aber das ist natürlich, die Familie zweifelt das auch wieder an, weil einfach so von Bord zu gehen, ohne denen Bescheid zu sagen, halt deren Meinung nach so gar nicht zu ihr passt. Aber es ist natürlich nicht unmöglich, das ist klar.
Wir haben ja doch eben auch gelernt, dass sie in so einem Moment ihres Lebens war, in dem sich ganz viel geändert hat. Das heißt also, wenn sie für sich auch ein bisschen so dieses Kindheits-Amy-Thema abschließen wollte, also quasi ihre Jugend und Kindheit, da sie ja sich jetzt letztendlich dem Erwachsenen-Dasein so also ein bisschen genähert hat und gewisse Ziele auch hatte, die dem eines Erwachsenen irgendwie gerecht werden, dann kann es ja sein, dass sie durch diese Aufbruch-Umschwung-Stimmung jetzt vielleicht auch irgendwie Lust hatte, dann einfach auch mal Dinge zu machen, die sie sonst nicht getan hat.
Ja, das kann sein, aber ich finde es trotzdem so ungewöhnlich, dass sie dann auf einmal ja von Bord geht, ohne Bescheid zu sagen. Also, aber es kann natürlich sein, du hast vollkommen recht.
Es ist so, ja, es ist schon komisch. Man weiß aber nicht, hat sie nicht vielleicht was getrunken? Hat sie vielleicht mit Yellow ganz offen, vielleicht haben die irgendwie, weiß ich nicht, so eine kleine romantische Liaison gehabt, ja, vielleicht kannte er sich auf Curaçao gut aus, dass er ihr gesagt hat, hey, komm, lass uns irgendwie am besten direkt in den frühen Morgenstunden dann an Land gehen, weil dann kann ich dir das und das zeigen oder so, weißt du, ich meine? Also da gibt es ja schon Möglichkeiten.
Yellow kannte sich tatsächlich da ganz gut aus, denn er stammte selber von einer dieser karibischen Inseln und er war auch fester Bestandteil dieser Cruises da, also er war da öfter unterwegs. Also dieses Szenario ist durchaus möglich. Diese Theorie, dass Amy mit den anderen Passagieren von Bord gegangen sein könnte, wird untermauert durch die Aussage eines Taxifahrers. Der will sie nämlich gesehen haben. Sie ist angeblich hektisch zu ihm gelaufen, also auch so ein bisschen verängstigt und hat ihm nach seinem Telefon gefragt. Sie wollte telefonieren und als er sein Handy rausgesucht hat, war sie schon wieder weg.
Okay.
Diese Sichtung ist natürlich jetzt nicht hundertprozentig verbürgt, aber es ist so ein Anhaltspunkt dafür, dass sie vielleicht doch an Bord sein, an Land gegangen sein könnte.
Und wann war das an Land? Also war das
Das war auch am Morgen, also es würde auch in etwa passen zu der Landgangzeit.
Okay.
Die Crew untersucht inzwischen das Schiff, also sie durchsuchen die Bereiche, allerdings nur die öffentlichen Bereiche, nicht die Wohnkabinen. Also auch so ein bisschen, ja, ich kann es verstehen, man will wiederum die Passagiere nicht stören und will da auch irgendwie keinem in die Privatsphäre einrücken. Aber natürlich jetzt gemessen an dem Szenario, dass vielleicht jemand Amy irgendwie entführt haben könnte, in Anführungsstrichen, vollkommen nicht zielführend, ne? Weil man sich einfach die Kabinen nicht ansieht.
Ja. Also es schreit ja für mich auch danach, dass sie so einen Worst-Case-Notfallplan haben und der da zum Beispiel besagt, dass die rechte Abteilung sagt, okay, wenn sie verschwunden sein sollte, dann ist sie wahrscheinlich über Bord gegangen oder es gab einen Unfall. Einfach aus versicherungsrechtlichen Gründen oder so. Und da könnte ich mir halt einfach vorstellen, dass sie auch aus genau diesen versicherungsrechtlichen Gründen eben nicht einfach bei den Leuten dann in die Kabinen reingehen dürfen.
Ich denke, es hat eher PR-Gründe als versicherungstechnische Gründe. Also das ist natürlich, stell dir vor.
Ja, sowohl als auch, ne?
Ja, ja, stell dir vor, du gehst da von Kabine zu Kabine und sagst, du suchst nach einem verschwundenen Passagier und dass du in Kabinen suchst, impliziert ja, dass du ein Verbrechen vermutest und das schreckt die Leute doch total ab.
Vollkommen richtig.
Das wird sich auch rumsprechen und dann werden Leute sich zweimal überlegen, ob sie bei dir eine Kreuzfahrt buchen.
Ja, aber hast du vollkommen recht, ja.
Es findet also nicht statt, aus welchen Gründen auch immer. Und 7 Tage später reisen die Bradleys ohne Ergebnisse nach Hause zurück. Also Amy ist noch immer verschwunden. Es gibt keinerlei Hinweise auf ihr Verbleib, außer eben diese Sichtung des Taxifahrers und die offizielle Stellungnahme der Royal Caribbean, dass sie höchstwahrscheinlich aus Eigenantrieb oder einem Unfall über Bord gegangen sein könnte.
Das heißt, die waren, nachdem sie in Curaçao waren, einfach nochmal 7 Tage komplett auf diesem Kreuzfahrtschiff.
Genau, ja. Wo
Boah,
tatsächlich.
Hölle.
Es ist die absolute Hölle, ja. Und es wurden tatsächlich auch in dieser ganzen Zeit, wurde, also die Crew hat die Augen offen gehalten, aber es gab halt keine Suchmaßnahmen in Kabinen. Das heißt, es wäre rein theoretisch möglich gewesen, dass Amy die ganze Zeit auf einer dieser Kabinen, in einer dieser Kabinen gefangen gehalten wird und das einfach keinem Menschen auffällt und ihre Eltern sie einfach suchen und sie nicht finden können.
Und die haben das komplett stillschweigend gemacht. Sie haben also nicht jetzt irgendwie die restlichen Passagiere oder sowas darüber informiert, dass da jetzt eine Person verschwunden ist.
Ja, schon, aber nicht, dass da ein Verbrechen vermutet wurde. Und es gab auch so ein paar Probleme.
Also, okay, es war also schon jetzt nicht unter dem Deckmantel des Schweigens, sondern es war durchaus auch bekannt,
genau,
dass da jemand fehlt.
Genau,
und
ja.
Okay, es hat die Runde gemacht, immerhin das.
Aber Ermittlungen wurden halt komplett behindert. Also dadurch, dass eine US-Bürgerin vermisst wurde, wurde das FBI eingeschaltet. Das FBI hatte allerdings keine Handhabe, denn Curaçao, wie gesagt, ist holländisches Staatsgebiet und das Schiff befand sich auch teilweise in internationalem Gewässer. Das heißt, Ermittlungen sind nicht zustande gekommen. Das FBI hatte keine juristische Handhabe und Royal Caribbean hat auch denen nicht freie Hand gegeben.
Okay.
Sodass also man sich nur auf die Suchmaßnahmen der Crew an Bord verlassen konnte, die ja nicht sonderlich umfassend waren und eben in Küstennähe auf die niederländische Küstenwache vertrauen musste.
Mhm.
Also wie gesagt, die Bradleys kehren dann 7 Tage später nach Hause zurück und ja, starten so quasi direkt die Suche nach ihrer Tochter. Also sie richten so zu Hause quasi ein Suchhauptquartier ein und versuchen jetzt irgendwie herauszufinden, was passiert ist. Allerdings ist das ja noch so ein bisschen so die frühe Internetzeit, also da ist es noch nicht so leicht, sich zu vernetzen, auch mit Leuten in anderen Ländern. Es ist also sehr, sehr, ein sehr zäher Prozess.
Mhm.
Der erste vielversprechende Hinweis geht 5 Monate später, also 5 Monate nach Amys Verschwinden ein. Ein kanadischer Informatiker war zum Tauchen auf Curaçao und hatte eine seltsame Begegnung mit einer verängstigten Frau am Strand, die von 2 Männern begleitet wurde. Also er hat eine junge Frau dort gesehen, die irgendwie verängstigt wirkte und er wollte sie ansprechen und fragen, ob sie Hilfe braucht. Und dann sind irgendwie 2 Männer dazugekommen, die er so als typische, ja, so Gangster beschrieben hat vom Aussehen. Und haben ihn recht barsch aufgefordert, sich rauszuhalten und abzuhauen.
Das würde ja auch zu dieser Sichtung des Taxifahrers sehr gut passen, ne?
Genau. Und als dieser Kanadier dann wieder zu Hause in Kanada war, von diesem Urlaub zurückgekehrt, hat er dann im Fernsehen in so einer Sendung, so ähnlich wie Aktenzeichen XY, diesen Suchaufruf nach Amy gesehen und sie dann direkt wiedererkannt. Er konnte auch ihre Tattoos beschreiben.
Okay, krass.
Also es ist recht wahrscheinlich, dass er sie da wirklich gesehen hat. Auf Basis dessen ermittelt wiederum das FBI auf Curaçao, findet aber keine Spur. 1999 will ein Navy-Offizier sie in einem Bordell auf Curaçao gesehen haben. Er ist dort bei einem Landgang, wollte sich vergnügen. Da sprach eine der Prostituierten ihn an und gab sich als Amy zu erkennen und sagte, dass sie dort gegen ihren Willen festgehalten wird in diesem Bordell. Sie bittet ihn um Hilfe, er möchte allerdings keinen Ärger haben und sagt ihr nur, wie sein Schiff heißt, wo sein Schiff vor Anker liegt und wenn sie quasi abhauen kann, dann kann sie mitgenommen werden, das passiert aber natürlich nicht. Er macht diese Geschichte allerdings auch erst 2002 öffentlich, nach seinem Ruhestand, weil er zuvor Angst hatte, die Navy könnte ihn für den Besuch im Bordell bestrafen, zu Dienstzeiten.
Ja, kann man verstehen.
Ja, aber auch, es ist auch wirklich maximal unappetitlich, ne, dass dich da irgendwie eine Frau in einem Bordell, also so Menschenhandel ist ja durchaus eine bekannte Thematik und die gibt sich als deine Landsfrau zu erkennen und sagt, dass sie gegen ihren Willen festgehalten wird und dir ist es einfach wichtiger, dass du keine Rüge von deinem Chef kassierst quasi, ne? Das ist schon sehr eklig, finde ich.
Ja, es ist komplett ekelhaft, ne? Also ich meine, das ist außer Frage. Ich kann aber trotzdem diesen Beweggrund verstehen, dass er da was wahrscheinlich Illegales aus Arbeitnehmersicht gemacht hat und dass er, ja, keine Ahnung, sich da selbst schützen wollte. Aber nichtsdestotrotz muss man da auch wieder Prioritäten setzen und keine Frage. Also in dem Moment sollte doch bei jedem dann irgendwie klar sein, was wichtiger ist.
Ja, absolut. Was allerdings ebenfalls 1999 passiert, ist ein bisschen filmreif. Ein gewisser Frank Jones meldet sich per E-Mail bei der Familie von Amy. Frank Jones ist ein ehemaliger Navy SEAL, der jetzt als Söldner sein Geld verdient. Er bietet an, Amy zu finden und zu befreien. Er sagt, er hat Erfahrung darin, Menschen ausfindig zu machen und auch Menschen aus delikaten Situationen zu befreien. Er hat ein Team von Spezialisten, auf das er sich verlassen kann und Leute, die sich auch in der Karibik auskennen.
Und er weiß aber auch oder glaubt zu wissen, wo sie sich befindet.
Genau, er sagt, er hat sich zuvor auf eigene Faust umgehört und er hat
Ja.
eine Spur auf Curaçao und er ist sich ziemlich sicher, dass sie dort von Menschenhändlern festgehalten wird.
Ach, wie krass.
Und das passt ja auch so ein bisschen zu dieser Sichtung von dem Kanadier,
Ja.
dass der sie da gesehen hat mit irgendwelchen zwielichtigen Gestalten.
Ja.
Die Familie bittet ihn also nun, Nachforschungen zu starten. Und Jones sagt, dass er eine Insiderin quasi hat, also eine Frau, die auf Curaçao lebt und die auch so ein bisschen ja, Kontakte zu Unterweltleuten hat, ohne jetzt da selber irgendwie verstrickt zu sein.
Ja.
Schließlich erbringt er einen Beweis für Amys Gefangenschaft. Jones kennt durch seinen Kontakt ein Kinderlied, das Amys Mutter ihr früher immer vorgesungen hat und kann auch ein Foto von Amy am Strand mit einem Bewacher vorzeigen. Also eine Frau geht dort am Strand spazieren und bei ihr ist quasi jemand, der auf sie aufpasst und sie nicht aus den Augen lässt.
Ist das krass? Okay.
Aufgrund dieser Informationen, also dieses Fotos und vor allem dieses Kinderliedes, das man nicht einfach so kennen kann, heuert die Familie nun Frank Jones und seine Leute an. Sie sollen Amy befreien und er reist mit seiner Söldnertruppe nach Curaçao, um sie zu befreien. Er bekommt dafür $210.000 von Amys Familie.
Ja.
Er reist nun also mit seinen Söldnerfreunden nach Curaçao und er gibt immer wieder Berichte quasi an die Familie. Er berichtet von Überwachungen eines bestimmten Gebäudes, in dem verschiedene Frauen festgehalten werden, unter anderem auch Amy. Und er und sein Team spionieren das quasi aus und suchen nach dem optimalen Weg reinzukommen. Und er berichtet auch, dass es bereits eine Schießerei mit Teilen dieser Menschenhändlerorganisation gab. Dann hört ihre Familie erstmal 2 Wochen lang nichts mehr von Frank Jones. 2 Wochen später ruft ein gewisser Tim Buckles bei ihnen an. Er ist Mitglied des Teams von Frank Jones, ein Scharfschütze der Navy SEALs. Und ihn hat so ein bisschen das Gewissen gepackt, erklärt die Familie auf, dass alles nur Betrug war. Also Frank Jones hat diese Geschichte irgendwann gehört von der verschwundenen Amy und hat sich überlegt, wie er daraus Geld machen könnte und hat denen einfach nur einen riesen Hokuspokus erzählt, um diese $210.000 zu erpressen. Dieser Buckles ist jetzt nicht unbedingt ein guter Mensch, der sich jetzt gemeldet hat, weil ihm da irgendwie das extreme Gewissen gepackt hat, sondern er hat einfach offensichtlich kein Stück vom Kuchen abbekommen und hat sich dann gedacht, dann sage ich halt, was Sache war.
Ja.
Ihre Familie erstattet natürlich Anzeige. Jones wird nach einiger Zeit vom FBI verhaftet und 2002 wegen Betrugs zu 5 Jahren verurteilt. Und diese Hoffnung stirbt dann auch wieder für Amys Familie.
Boah, Mann, ey, das regt mich gerade total auf, echt. Ich war jetzt gerade wirklich voll dabei. Ich habe so gehofft, dass die dann irgendwie noch da rausgekommen wäre.
Es wäre so ein richtig geiler Actionfilmstoff gewesen. Wir haben ja neulich über 90er Jahre Actionfilme gesprochen. Das wäre genauso dieses Ding gewesen. So der, weiß ich nicht, unkonventionelle Typ, der mit seinen alten Söldnerfreunden sie aus dem, in Anführungsstrichen, Puff rausholt und rettet, ne? Aber
Ja,
leider.
aber weißt du, auch das wäre mir gar nicht so wichtig gewesen, diese ganzen Action-Geschichten dahinter, sondern wirklich eher, dass es man ihnen einigermaßen Happy End gegeben hätte.
Ja.
Und halt letztendlich, was der hier für ein Psychospiel gemacht hat, nur um halt diese Kohle zu bekommen, das ist einfach, das ist unverzeihbar.
Ja, man fragt sich wirklich, wie manche Menschen sich morgens noch im Spiegel angucken können. Ne? Also,
So ein richtiger Drecksack.
ja, ein Dirnenspross.
Ja.
Die nächste Spur lässt lange auf sich warten. 2002, wie gesagt, hat dieser eine Navy-Offizier verlauten lassen, dass er eine Frau, die sich als Amy ausgegeben hat, in einem Bordell auf Curaçao gesehen hat. Und 2000.
1999 meintest du? Ah nee, 2022, okay. Und der hatte aber jetzt hier mit diesem Frank Jones nichts zu tun, ja,
Nein,
weil der ja
nein,
auch ein
nein, nein.
Navy SEAL war, okay.
Genau, aber wir sind jetzt 2002 und da sind jetzt die Ereignisse, dass eben Jones verurteilt wird
Ja.
und dass dieser Marineoffizier seinerseits mit seiner Geschichte an die Öffentlichkeit geht und eben sagt, dass er 3 Jahre zuvor Amy vermeintlich in einem Bordell getroffen hat.
Jetzt aber ganz kurz nochmal für mich zur Einordnung. Das heißt also nicht, dass dieser Navy sich erst gemeldet hat und danach Frank Jones gekommen ist, sondern dass Frank Jones vorher da war und jetzt ein Ex-Navy-Offizier jetzt auch wirklich in einem Bordell auch glaubt, sie gesehen zu haben.
Genau, also
Ja.
Jones hat das irgendwie durch die Medien aufgeschnappt und hat diesen Plan geschmiedet. Also dieses Kinderlied, das scheint irgendwie Amys Mutter tatsächlich mal in irgendeinem Interview erwähnt zu haben und war sich darüber gar nicht mehr bewusst selber.
Ja.
Und ja, Jones hat diesen Plan geschmiedet und dieser Navy-Offizier kommt aber trotzdem, das ist jetzt ein Zufall, auch 2002 damit raus, dass er tatsächlich 1999 Amy in einem Bordell getroffen hat, dass sie ihn um Hilfe gebeten hat, aber er aus bekannten Gründen eben nicht reagiert hat.
Es ist ja schon krass, dass es wirklich genau die gleiche Story ist mit dem Bordell, ne?
Es ist krass, ja.
Ja, deswegen dachte ich halt, dass möglicherweise Frank Jones erst die Geschichte von des anderen Navy-Offiziers gehört hat oder so.
Ja, ja, okay. es geht aber tatsächlich auch in dieser Richtung so ein bisschen weiter. Und zwar im Jahre 2005 werden der Familie von Amy Fotos per E-Mail zugespielt. Diese zeigen eine Frau auf einem Bett, also in erkennbar einer Haltung, die sie ja für sexuelle Dienste anpreisen soll.
Ja.
Und man sieht der Frau an, dass sie sich bei dieser ganzen Sache nicht sonderlich wohlfühlt. Also man gewinnt nicht unbedingt den Eindruck, dass sie da das tut, weil sie da Bock drauf hat.
Ja.
Eins dieser Fotos kann ich dir mal zukommen lassen. Habe ich dir geschickt.
Ich habe so ein bisschen Angst, das auch zu öffnen. Ja,
ja, das ist noch, okay. das ist ein eher harmloses Bild. Also man sieht eine Frau auf einem ja, relativ schmucklosen Bett liegen, die ja in so ja, Reizwäsche mit Stöckelschuhen da liegt und sich eben so ein bisschen in lasziver Haltung präsentiert, sage ich mal.
Ja, genau.
Diese Bilder stammen von einer Website, die Prostituierte in der Karibik anpreisen und diese Frauen eben an Touristen auch für längere Zeiten vermieten. Diese Dame heißt Jazz und ist für $2,100 für eine Woche mietbar. Mietbar in Anführungsstrichen. Und Amys Eltern meinen jetzt auf diesem Foto direkt Amy zu erkennen. Natürlich etwas älter und mit anderer Frisur. Also sie hatte ja diese Kurzhaarfrisur, als sie verschwunden ist. Und hier sind ihre Haare sehr voluminös toupiert, aber sie vermeiden trotzdem direkt ihre Tochter zu erkennen.
Schwer zu sagen, ich erkenne da jetzt nicht so die Ähnlichkeit, muss ich sagen, aber was auch nichts heißt, weil wenn sie jetzt wirklich, wann ist sie verschwunden, 98, also 7 Jahre lang so einen Horror durchgemacht hat, da kann sich ein Mensch natürlich auch verändern, dann sieht sie vielleicht einfach auch verlebt aus danach. Dann ist halt die Jugend quasi raus, ne, aus dem Menschen.
Voll. Auf Basis dieses Fotos wendet sich die Familie an die amerikanische Talkshow Dr. Phil und erzählt dort ihre Geschichte. Und Dr. Phil stellt einen Spezialisten, der dieses Foto auswertet und mit alten Fotos von Amy vergleicht. Also da werden dann bestimmte Gesichtspartien vermessen, auch durch Computertechnologie. Und dabei kommt heraus, dass es ein Match ist. Also das ist Amy auf dem Bild.
Nein, wirklich?
Ja.
Ist das krass. Also wirklich, Leute, ich muss das jetzt wirklich nochmal sagen, ne? Das ist wirklich erschreckend. Es ist wirklich erschreckend, dass wenn man jetzt hier weiß, dass es sie ist, dass sie das ist und man sieht halt diese junge Frau mit so vielen Erwartungen, so zuversichtlich ins Leben schauend, so behütet von ihrer Familie. Ich habe ja eben gesagt, der Vater umschlingt dann irgendwie die Familie, hält sie fest im Arm und so sicher im Leben stehend. Und dann sieht man sie dann danach als vom Leben gezeichnete Prostituierte, die sich da so auf so einem bescheuerten Bild irgendwie darstellen muss.
Als eine Ware, die angeboten wird, ja.
Widerlich, echt.
Nach der Veröffentlichung dieses Fotos bei Dr. Phil meldet sich eine weitere Zeugin. Eine Frau namens Judy war mit ihrer Familie auf Barbados und benutzte die Toilette in einer Lokalität. Und sie sagte, dass dann diverse Menschen diese Toilette betreten haben, eine Frau und 3 Männer. Und sie hatte Angst vor diesen Männern, die sahen so ein bisschen zwielichtig aus. Und sie hat sich in ihrer Kabine quasi versteckt und ganz still gemacht, sodass man ihre Anwesenheit nicht bemerkt. Und diese Männer haben die Frau, die mit ihnen hereingekommen ist, bedroht und haben ihr gesagt, dass es um 11 Uhr einen Termin gibt, den sie besser nicht versaut, weil sie sonst Konsequenzen tragen muss, und haben dann das Klo verlassen. Diese Frau ist weinend am Waschbecken zurückgeblieben und Judy hat sich dann getraut, die Toilette zu verlassen und diese Frau zu fragen, was los ist. Sie wollte sie trösten und hat sie gefragt, was mit ihr los ist, wer sie ist, wo sie herkommt, und diese Frau hat dann zu ihr gesagt, ihr Name sei Amy und sie komme aus Virginia, und Judy hat sich diesen Namen gemerkt, weil ihre eigene Tochter auch Amy heißt. Und hat dann sie wiedererkannt auf diesem Foto, das bei Dr. Phil gezeigt wurde.
Und wann war das? Also das wann war, hat sie die gesehen?
Das war im März 2005, also ziemlich zeitnah.
Also diese Begegnung auf der Toilette war im März 2005?
Genau. Und,
okay.
Und ja, einige Monate später wurden der Familie diese Fotos zugespielt per E-Mail und wurden bei Dr. Phil gezeigt. Und da hat sich dann Judy daran erinnert und ist damit auch an die Öffentlichkeit gegangen.
Ja.
Damit verliert sich dann erstmal wieder jede Spur. Eine neue Hoffnung gibt es erst im Jahr 2010, als an einem Strand in Aruba ein Kieferknochen angeschwemmt wird. Die Familie von Amy denkt direkt, das könnte ein Teil von Amys Leiche sein. Allerdings gehen die Behörden eher davon aus, dass dieser Kieferknochen zu einer anderen vermissten Touristin gehört, Nathalie Holloway. Nathalie Holloway verschwand in einer Bar auf Aruba im Jahr 2010. In einer Bar, in einer Bar namens Carlos und Charlies. Und das war lustigerweise exakt die Bar, wohin dieses Crewmitglied am ersten Abend auf der Kreuzfahrt damals mit Amy gehen wollte.
Yellow.
Nee, ein anderer. Das war noch ein anderer
Kellner. Ach so, dieser erste. Ja, okay. Alles klar.
Also auch so eine relativ zwielichtige Bar, die tatsächlich, wie ich dann auch rausgefunden habe, auch dafür bekannt ist, dass da öfter schon mal Leute irgendwie verschwinden. Auf jeden Fall gehen die Behörden davon aus, dass dieser Kieferknochen, der angeschwemmt wurde, nicht zu Amy gehört, sondern zu dieser Nathalie Holloway, die eben auf Aruba verschwunden ist. Mhm. Sie überprüfen den Knochen hinsichtlich seiner Herkunft. Nathalie Holloway kann allerdings ausgeschlossen werden. Also der Knochen ist nicht von ihr. Die Behörden machen allerdings keine weiteren Tests. Also man kann nicht sagen, ob er vielleicht wirklich doch zu Amy gehörte.
Hm.
Es gibt keine DNA-Tests, es gibt keine weiteren Tests, die vorgenommen wurden. Man kann einfach nur aufgrund der Beschaffenheit des Kieferknochens sagen, dass er höchstwahrscheinlich zu einer weißen Frau gehört hat. Und das ist tatsächlich das Ende unserer heutigen Geschichte.
Das war's.
Das war's. Mit anderen Worten, eine junge Frau verschwindet von einem Kreuzfahrtschiff und es gibt wirklich starke Hinweise darauf, dass sie an einen Menschenhändlerring geraten ist und da irgendwo auf Curaçao als Prostituierte gezwungenermaßen ihre Zeit verbringt. Aber die letzte bestätigte Sichtung geht ins Jahr 2005 zurück durch diese Judy und dieser Kieferknochen, der möglicherweise ihrer war, wurde einfach nie darauf überprüft, ob er ihrer war.
Unglaublich. Und die Familie, was hat die so gemacht? Die werden doch auch dort alles abgesucht haben. Die werden doch versucht haben, also alles irgendwie zu ermöglichen, um das Ganze aufzudecken, oder?
Klar, die Familie ist natürlich super aktiv. Die suchen ihre Tochter natürlich, bis der Beweis erbracht ist, dass sie nicht mehr da ist.
Ja.
Die waren auch nochmal bei Dr. Phil, ich glaube sogar noch zweimal in der Folgezeit. Denen wurden auch immer wieder Fotos zugeschickt und vermeintliche Sichtungen. Vieles davon hat sich als Unsinn herausgestellt. Ich glaube tatsächlich, dass es seit 2005, seit dieser Judy, keine belastbare Sichtung mehr gab.
Alter Schwede, ich meine, sie wäre jetzt 48, ne? Sicherlich nicht das Alter, wo man als Prostituierte vielleicht noch so das große Geld verdienen kann.
Und das ist auch so ein Punkt, woran ich immer denken muss, wenn ich an diesen Kieferknochen denke. Sie wäre jetzt 48. Mhm. Dieser Knochen ist vor 13 Jahren angeschwemmt worden. Da war sie 35. Vielleicht war das in Anführungsstrichen das Verfallsdatum.
Das wollte ich jetzt gerade damit sagen. Das ist halt was, also dieses, mir fällt es schwer, das über die Lippen zu bringen, aber genau das letztendlich das Verfallsdatum, dass da, wenn das jetzt alles so sein sollte, wonach es aussieht, dass dann diese Schweine dann einfach sie beseitigt haben.
Boah. Ich meine, es ist natürlich super selten. Ne? Ich habe viel gelesen auch über Menschenhandel und es ist natürlich super selten, dass weiße Frauen entführt werden irgendwo, weil das halt immer mehr Aufmerksamkeit erregt, ätzenderweise, als wenn, weiß ich nicht, irgendwo indigene Menschen verschwinden, Einwohner verschwinden, gerade in so ärmeren Ländern, ne? Aber es kommt halt immer wieder vor.
Mir fällt es noch schwer, diesen Ablauf zu begreifen auf dem Kreuzfahrtschiff, weil letztendlich muss es ja super gut geplant gewesen sein. Sie müsste ja aus irgendeinem Grund das Zimmer nochmal verlassen haben. Möglicherweise steckt Yellow doch damit drin, mit diesem allerersten, der sie da in diese Carlos und Charlies Bar locken wollte. Und dann haben sie die von mir aus erstmal festgehalten, so jetzt meine Vermutung, in ihren Crew-Zimmern. Und dann müssen sie sie ja trotzdem noch irgendwie vom Schiff geschaffen haben. Und das ist so die Frage, wie sie das gemacht haben sollen. Ohne dass es jemand mitkriegt.
Meiner Meinung nach steckt Yellow da definitiv mit drin, denn er wurde ja mit ihr gesehen von diversen Zeugen und wie er auch ohne sie zurückgekehrt ist. Ich kann mir vorstellen, dass er sie irgendwie überredet hat, an Land zu gehen. Vielleicht ihr gesagt hat, ja, Curaçao, da kann ich dir das und das empfehlen, das ist schön, guck dir das an. Und dass sie tatsächlich mit den anderen Touristen an Land gegangen ist. Aber da dann irgendwas passiert ist, was sie verängstigt und verstört hat, deswegen ist sie zu diesem Taxifahrer gelaufen und wollte sein Handy haben.
Okay. Ja, okay. Dass sie dann wirklich freiwillig mit rausgegangen ist. So ähnlich wie ich eben meinte, dass er ihr da irgendwas zeigen wollte, irgendwas genau. Spezielles oder sowas. Genau, ne? Ja. Das, also irgendwie ein Reiz. Manchmal sind es ja auch so ganz so kleine Naturphänomene, die irgendwie so reizvoll sind. Also wir haben schon mal in irgendeiner Folge darüber gesprochen, dass es ja eigentlich das Schönste ist, wenn man irgendwo hinreist, dass man Einheimische trifft, die einem vielleicht Dinge zeigen, die man nicht so kennt. Ja? Das sind alte Burgen, das sind Aussichtsplattformen, das sind Sonnenuntergänge. Du weißt, was ich meine.
Ja.
Und vielleicht war es ja so, dass Yellow ihr erzählt hat, hey, pass auf, also wenn du mal was wirklich Schönes sehen willst, dann komm doch mal zum Sonnenaufgang oben aufs Deck. Und dann verlassen wir das Boot und dann zeige ich dir, wie schön das von Curaçao aus aussieht. Und dort gibt es keine Ahnung was Hübsches, kennen nur die Einheimischen. So ein kleines Abenteuer, weißt du? Was er hier vielleicht verkauft hat. Und dann könnte das so der Trigger gewesen sein, um sie rauszulocken.
Ja, und das ist ja auch, das ist gar nicht so abwegig. Ich bin ja auch viel per Anhalter in Urlaub gefahren in meiner Jugend. Und ich war immer total froh, wenn Einheimische mir gesagt haben, guck dir unbedingt das und das an.
Ja, es ist ja eigentlich auch das Schönste.
Genau, also ich hatte nie eine feste Reiseroute. Ich habe mich immer komplett treiben lassen und ich habe teilweise wirklich auch ganze Gegenden nur dadurch entdeckt, dass ich getrampt bin und Leute haben mich mitgenommen und haben mir dann im Auto erzählt, du musst unbedingt das und das sehen. Und teilweise sind die extra Umwege gefahren, um mich dahin zu bringen. Und ich bin dann irgendwo gewesen, wo ich vorher noch nie von gehört habe.
Ja.
Und genau so kann ich mir vorstellen, dass sie auf dieser Kreuzfahrt einfach angesteckt war durch einen, in Anführungsstrichen, Insiderbericht eines Menschen, der sich da gut auskannte und deswegen sich entschieden hat, an Land zu gehen.
Ja.
Und da einfach so ein bisschen wie in diesem Film mit Liam Neeson, wie heißt der, Taken, 96 Hours, dann da irgendwie so, ja, irgendwelchen Dirnensprossen ins Netz gegangen ist, die eben Menschenhandel betreiben.
Genau so muss es gewesen sein.
Ja. Und letzten Endes ist es ja auch so, es ist ja auch clever, wenn du Menschenhändler bist und hast da irgendwie so ein Underground-Bordell am Laufen, dann ist ja auch eine sehr, sehr gute Quelle für dich oder eine sehr gute Idee einfach, dass du Insider auf diesen Kreuzfahrtschiffen hast.
Und diese Insider auf den Kreuzfahrtschiffen sind ja auch erstmal geschützt. Solange diese Frauen wirklich verschollen bleiben, ja, kann ihnen niemand was. Also es kann ja wirklich sein, sie müssen sie ja nur zu einer Bar gebracht haben, dann sind sie vielleicht kurz raus, weil sie sich Zigaretten holen wollten, puh, weg waren sie und dann kommen die anderen Typen an.
Genau, zumal natürlich auch so ein bisschen die Firmenpolitik von Royal Caribbean diese Leute schützt, weil stell dir vor, du bist jetzt jemand, der auf so einem Schiff arbeitet und dessen Job es ist, irgendwie Auge aufzuhalten und irgendwie Frauen, die vermeintlich interessant sein könnten, da so eine Menschenhändlerring zuzuführen, dann kommt es dir doch vollkommen entgegen, dass es im Interesse der Kreuzfahrtgesellschaft liegt, verschwundene Menschen eher in Richtung Unfall oder Selbstmord zu bringen.
Ja, natürlich. Das ist sogar sehr praktisch so gesehen, weil so eine Art der Reise einfach es zumindest mal theoretisch ermöglicht, dass Leute einen Unfall haben und halt ins Wasser stürzen.
Genau, und du weißt auch, wenn du das Prozedere kennst, du kannst eine Person auch in deiner Kabine festhalten. Die Kabinen werden sowieso nicht durchsucht werden.
Genau, auch das verstehe ich. Das Einzige, was mir bei dieser Geschäftsidee sozusagen missfällt, ist der Gedanke, dass in dem Moment, wenn halt irgendwelche amerikanischen Frauen zur Prostitution in Bordellen gezwungen werden, für Touristen oder für wen auch immer, dass dort, sagen wir mal, die Möglichkeit doch recht hoch ist, dass es dann halt irgendwann auch zur Sprache kommt. Also weißt du, das muss ja auffallen, wenn dort von mir aus auch andere Amerikaner in so ein Bordell gehen und sehen, dass da junge Amerikanerinnen sind, die vielleicht relativ nicht ganz bereitwillig dann ihre Dienste anbieten. Das muss ja doch ins Auge fallen. Die müssen ja irgendwo herkommen. Und vielleicht kommen die auch mal ins Gespräch, weißt du? Und das ist das, wo ich mir denke, so, hey, wie kann man denn so eine Aktion über so viele Jahre undercover halten?
Die Frage ist ja, was sind das für Bordelle? Was haben die für eine Zielgruppe? Und ist das den Leuten vielleicht auch einfach vollkommen egal, woher die Frauen kommen? Ne? Also klar, die Gefahr.
Ach so, ja, gut, das kann natürlich sein.
Ich meine, ja, klar, die Gefahr besteht natürlich, dass da mal jemand bei ist, der sowas wie ein Gewissen hat und dem das dann nicht egal wäre.
Ja.
Aber ich glaube tatsächlich, dass ja diese Frauen, die da auch gegen ihren Willen dieser Dienste verrichten müssen, dass die auch derart bedroht und Gehirn gewaschen werden, dass die vielleicht, dass die Wahrscheinlichkeit, dass die sich an irgendwen wenden, auch sehr, sehr gering ist.
Ich finde, ja, das kann auf jeden Fall sein. Die werden bedroht, die werden vielleicht unter Drogen irgendwie, keine Ahnung was. Aber ich finde halt, man sieht sich so die Bilder von Curaçao an und das ist ja wirklich wunderschön hellblau. Das ist
ein scheiß Paradies.
Das ist das fucking Paradies. Bunte Häuser, Sonne scheint, der Strand ist weiß. Also schon noch normal Sandfarben, aber irgendwie hat er sehr weiße Tendenzen. Das Wasser hellblau, türkis und so. Einfach wunderschön. Und dass da aber so ein dreckiges Geschäft so im Rotlichtmilieu oder im Untergrund stattfindet, finde ich einfach schon wieder widerlich. Also das ist so ein krasser Kontrast zu diesen Bildern.
Ja, aber das ist natürlich überall so, ne? Also hinter jeder Stadt, unter jeder Gesellschaft gibt es irgendwie eine Parallelgesellschaft, die vor sich hin brodelt und in jeder Touristenstadt, in der du schon mal gewesen bist, gibt es auch schmutzige Seiten, weiß ich nicht.
Keine Frage, aber wenn das hier wirklich so ein Businessmodell sein sollte, dass das so ein im höchsten Maße organisiertes Verbrechen ist, was jetzt irgendwie wirklich so Firmenpolitiken von eben diesen Kreuzfahrtschiffunternehmen irgendwie wirklich ausnutzen, die halt eben diese Gefahr auch implizieren, halt, dass halt wirklich Unfälle entstehen können, wenn die sich dessen allen bewusst sind und dann trotzdem halt, also dann wirklich sich da ihre jungen Touristinnen schnappen, um sie sich auf ihre Insel zu ziehen, damit sie sie vermarkten und verkaufen können, dann finde ich das halt einfach so hochgradig pervers und kriminell, dass ich wirklich erschrocken bin. Das ist mehr als einfach nur irgendwelche Gassen, wo irgendwie Drogen verkauft werden, so wie an jedem Urlaubsort oder sowas, weißt du, oder wo es auch Prostitution gibt. Aber dass man sozusagen die Prostituierten aus den Touristen rausfischt, die quasi dorthin kommen, um sich das anzusehen, das ist ja sehr eigenartig.
Ja, klar, natürlich, ne? Klar. Ich will es auch gar nicht so tun, als ob das irgendwie nicht eigenartig wäre, aber ich glaube tatsächlich auch, dass diese Art von, wie soll ich sagen, erzwungener Prostitution häufiger ist, als man vielleicht denkt. Also jetzt, ich meine, ja, es ist, glaube ich, eine Ausnahmeerscheinung, dass junge Amerikanerinnen, junge Europäerinnen irgendwo verschachert werden, weil es eben, wie ich schon gesagt habe, leider Populationsgruppen gibt, die weniger auffällig sind, wo nicht so ein Hahn nachkräht, leider. Ja.
Ja.
Aber ich will gar nicht wissen, wie hoch die Zahl an, weiß ich nicht, indigenen, asiatischen, mittel-südamerikanischen Frauen ist, die irgendwo in irgendwelchen ekelhaften Drecksbordellen angeboten werden, ohne das zu wollen.
Ja, klar.
Aber wie gesagt, es scheint ja in diesem Fall absolut so zu sein. Ne? Ich meine, die, wie gesagt, diese Bildanalyse bei Dr. Phil 2005 mit dem Experten, die besagt hat, dass dieses Bild offensichtlich Amy ist, das ist ja ein Riesenindikator.
Ja.
Und sie wird sich nicht selber auf dieser Website angeboten haben. Ne?
Nein, auf keinen Fall.
Es ist leider halt auch wieder, wie das in der Natur der Sache liegt bei Cold Cases, ein Fall, der super unbefriedigend ist, weil wir halt einfach seit 2005 nichts Belastbares mehr haben. Und das ist natürlich eine absolute Schande, dass 2010 dieser Kieferknochen nicht getestet wurde hinsichtlich einer möglichen Zugehörigkeit zu Amy. Es gibt also zwei Möglichkeiten. Entweder sie ist tot und vielleicht war das ihr Kieferknochen oder sie fristet noch immer ihre Tage irgendwo im Untergrund von diesem karibischen Paradies.
Ja, man weiß es nicht. Und wenn sie noch dort sein sollte, dann ist sie einfach es sind keine 7 Jahre später mehr, es sind jetzt 25 Jahre später. Das heißt also länger als
sie vorher gelebt hat.
Sie vorher gelebt hat und sie ist, dann sollte sie jetzt noch leben, ein komplett anderer Mensch, der sicherlich auch nicht mehr so einfach zurückkehren kann. Also die Amy von damals gibt es halt nicht mehr. Das muss man sich halt klar vor Augen führen.
Ich glaube auch 25 Jahre in diesem Milieu, in diesem vermuteten Umfeld, die wirken sich auch ganz anders aus natürlich als 25 Jahre anderweitig, ne?
Genau, also ich weiß es nicht, ich kann schlecht sagen, was jetzt, ob sie jetzt noch lebt oder so, das ist, also dieser Kieferknochen kann von ihr sein, aber muss es nicht, dass
muss
da
nicht.
Jetzt nicht weiter, dass da nicht weiter nachgeforscht wird, ist halt einfach ein absolutes Unding.
Ja, klar, das meine ich ja. Also der muss definitiv nicht von ihr sein. Es kann auch ja sonst, weiß ich nicht, irgendwer irgendwo ertrunken sein und dieser Knochen wurde angeschwemmt, ne? Aber wenn ich einfach weiß, da ist seit 12 Jahren eine Frau verschwunden in diesem Bereich und die ist noch nicht aufgetaucht, dann gucke ich doch, ob das vielleicht einen Zusammenhang ergibt.
Natürlich.
Ja, ein sehr spannender und auch tragischer Fall und ich, keine Ahnung, das klingt immer so, als ob man das irgendwie sagt, weil es gesagt werden muss, aber ich hoffe wirklich aus ganzem Herzen, dass ihre Familie irgendwann Aufklärung erfährt und erfährt, was genau mit ihr passiert ist.
Und ich hoffe wirklich, dass diese Täter zur Rechenschaft gezogen werden in irgendeiner Form. Also wirklich, mich wird das halt, also dieser Gedanke, dass so Leute einfach darin mit durchkommen, mit so einem dreckigen Geschäft, weißt du, der ist halt einfach auch unerträglich.
Ja, für mich auch. Ich habe ja das auch schon oft angesprochen oder schon einmal sehr explizit angesprochen, dass ich ein sehr, sehr ausgeprägtes Gerechtigkeitsempfinden habe und das ekelt mich auch dermaßen an, dass Leute mit so etwas durchkommen und derart gezielt für ihren eigenen Vorteil andere Menschen einfach benutzen. Das ist schwer erträglich für mich. Ja.
Ja.
Wie gesagt, ich bin mir, um das abzuschließen, ich bin mir vollkommen sicher, dass Amy Opfer von einem Menschenhändlerring wurde und dass sie tatsächlich da irgendwie ihre Tage in ungewollter Zwangsprostitution fristen musste.
Ja, offensichtlich, ne? Ich meine, der Bildabgleich hat es ja bewiesen und
ja, es ist furchtbar.
Und alles, was dazwischen geschah, das muss halt einfach die pure Hölle gewesen sein für sie. Mir tut die Familie unglaublich leid. Man darf sich gar nicht so sehr ausmalen und vorstellen, was sie da alles durchlebt haben muss.
Aber das tut man ja automatisch, ne? Also ich will mir das gar nicht vorstellen, aber wenn ich ihr Vater oder ihr Bruder wäre,
ja,
ich würde mir vorstellen, was erlebt sie da? Was passiert da in so einem karibischen Untergrundbordell? Was für Menschen muss sie da ertragen? Was erlebt sie jeden Tag? Und auch wenn das ein total abwegiger Gedanke ist und ich hoffe, der Bruder macht sich diese Gedanken nicht. Ich würde mir auch denken, verdammte Scheiße, warum war ich nicht wach und habe gemerkt, wo sie hingeht, weißt du?
Ja, klar. Ich denke mir halt die ganze Zeit nur, hey, Curaçao ist irgendwie, da sind im Jahr 2021 152.000 Bürger gewesen. Ich denke mir halt irgendwie, das muss doch irgendwie kontrollierbar sein. Dort kann es doch nicht so viele Bordelle geben, als dass man das nicht irgendwie durch Nachforschung hätte herausfinden können.
Ja, das ist auch so ein Punkt, den ich mir immer wieder irgendwie vor Augen geführt habe. Ja, aber selbst da, ne, ich meine, unsere Heimatstadt ist etwas kleiner als diese Einwohnerzahl von Curaçao. Und auch da kann man sich durchaus vorstellen, dass es möglich wäre, unbemerkt irgendwo in irgendeinem Keller oder Hinterhof Leute festzuhalten, ohne dass es auffliegt. Ne? Also es ist möglich. Also ja, diese Einwohnerzahl wirkt überschaubar, aber es ist trotzdem immer möglich, irgendwas im Verborgenen zu tun.
Oh Mann, ja.
Ich bin auf jeden Fall gespannt. Wir haben ja eine sehr, sehr aktive und auch sehr investigative Community. Ich bin gespannt, was ihr zu dem Fall sagt. Kanntet ihr ihn? Kanntet ihr ihn noch nicht? Was sind eure Theorien? Was sind eure Gedanken? Schreibt uns das bitte und gerne bei Instagram und lasst uns teilhaben an euren Gedanken.
Ja, macht das bitte.
Ich bin echt gespannt. Also bei Cold Cases bin ich wirklich immer super gespannt, weil da auch oftmals irgendwie so Theorieansätze kommen, die wir so nicht hatten. Vielleicht hat ja jemand eine ganz andere Meinung zum Thema.
Würde mich auch interessieren zu hören, ja.
Einmal kurz durchatmen, einmal noch einen Schluck Wein nehmen.
Ja, ich bin jetzt auch total schlecht drauf, ehrlich gesagt. Das regt mich total auf.
Ja, das kann ich verstehen. Das ist auch ein Fall, der einen runterzieht. Ich finde es auch so krass. Ich will jetzt gar nicht mehr so viel von sprechen, aber einfach dieser Punkt, ne, dass das wirklich auch eine Person war, die so, ja.
Und wie schlimm das ist, dass es dann noch solche Arschlöcher wie diesen Frank Jones gegeben hat, weißt du?
Ja, totaler Hurensohn.
Also ich
will jetzt hier auch gar nicht den Dirnenspross rausholen. Dieser Typ hat es nicht verdient, ein Dirnenspross genannt zu werden. Das ist ein richtiger Hurensohn. Dass der damit noch Geld machen möchte und die Hoffnung dieser armen Menschen ausnutzt für seine Scheiße, da fehlen mir wirklich die Worte. Wirklich.
Wenn man halt vor allem, also ich finde halt, dass das Schlimme ist halt an der Stelle, dass es Leute gibt, die halt solche Stories auspacken, halt solche fiesen Abzocker sind, die komplett emotionslos sind und einfach wirklich nur das pure Geld sehen. Und das sind im Prinzip nicht andere Leute als diejenigen, die Amy möglicherweise verschleppt haben. So, das ist halt die gleiche kriminelle Widerlichkeit. Und das ist halt das, was mich halt so ärgert, dass halt innerhalb dieses Dramas es so viele raffgierige Menschen gibt, die halt sich dieses Schicksal zunutze machen. Und das ist halt etwas, was ich sehr, sehr, sehr schlimm finde.
Ja, Punkt. Ja, was ich eben noch sagen wollte, es ist halt so krass, weil Amy gerade so am Rande des Erwachsenwerdens stand. Sie hatte gerade so das eigenständige Leben entdeckt. Sie wollte jetzt diesen Hund adoptieren. Sie wollte ihren Universitätsabschluss machen. Also die Welt stand ihr offen, ne? Und sie wurde dann in so eine Welt gezogen, die so ein krasser Kontrast zu ihrem eigentlichen Lebensentwurf ist, dass man das kaum beschreiben kann.
Ja, genau. Genau.
Ja.
Es ist, sie wurde einfach beraubt. Sie wurde so richtig beraubt um ihr Leben.
Wie gesagt, ich bin gespannt, was die Zuhörerinnen und Zuhörer so für Gedanken dazu haben.
Okay. Und
Wie
jetzt?
gehen wir zum Was wäre, wenn?
Ja. Ich bin auch so, ich, ganz ehrlich, ich bin so hin und her gerissen. Irgendwie habe ich auch jetzt keine Lust mehr drauf, aber ich weiß, es wird wieder kommen, deswegen lass es uns einfach machen. Ja.
Es ist B.
Okay, jetzt muss ich das erstmal öffnen. Das finde ich gut.
Findest du gut, ja? Also ist das das, was du dir gewünscht hast?
Wollen wir mal gucken, was du für ein Mensch bist, Fabian. Möchtest du noch einen Schluck trinken?
Ja, ich trinke noch einen Schluck her.
Mach
Ich,
das. Nimm einen
ja.
tiefen Schluck. Denn ich werde dich testen. Ich bin gespannt, wie du antwortest.
Okay, gut, ja.
Bist du bereit?
Ich bin bereit, ja.
Seid ihr da draußen bereit? Ja, wir sind bereit, Daniel. Okay.
Das war ein sehr überzeugender Soundeffekt von dir.
Okay. Okay. Fabian, was wäre, wenn du mich durch Philipp Fleiter ersetzen könntest? Würdest du es tun?
Sorry, Philipp, daraus wird nichts. Nee, auf gar keinen Fall. Also, klare Antwort. Jeder, der den Podcast hört, weiß, es ist mein größter Traum, einmal eine Folge mit Philipp Fleiter zu machen.
Fabian ist auf jeden Fall ein Fanboy.
Ich bin so ein Fanboy. Ich würde ihm auch seine Wohnung streichen, wenn er dafür eine Folge mit uns macht. Aber alles hat Grenzen. Ich würde dich auf jeden Fall für nichts und niemanden austauschen.
Ja. Digitales Cheers. Ich wusste, dass du es sagen würdest, aber trotzdem.
Nee,
Chin chin.
es ist auch einfach, es ist kein Gelaber, es ist aus tiefstem Herzen so. Also da, keine Ahnung, kann, weiß ich nicht, Philipp Fleiter kommen und eine Tasche voll Geld mitbringen und weiß ich nicht, Carmen Electra tanzt nackt in meinem Wohnzimmer, ich würde dich für nichts ersetzen.
Also, liebe Podcast-A&Rs und Manager da draußen, vergesst es, falls ihr irgendwie auf die Idee kommen solltet, mich irgendwie hier rauszuschmeißen, ne? Zugunsten Philipp Fleiters. Wir können gerne mal eine Folge zu dritt aufnehmen.
Ich muss dazu sagen, Philipp Fleiter hat auch gar keinen Bedarf an dir oder mir. Der hat quasi sowas, wie wir das haben, hat er auch. Also, der hat so einen Gast, der immer wiederkehrt und der heißt
Ach so.
Ralf und die beiden
Ah.
verstehen sich einfach unglaublich gut. Also,
Okay.
die haben auch eine geile Chemie.
Ja.
Und ich würde auch Ralf nehmen. Also, wenn Philipp keine Zeit für uns hat, dann würde ich auch Ralf nehmen. Der ist auch ein cooler Typ. Aber wie gesagt, also der ist, glaube ich, gut ausgerüstet mit kompetenten Partnern und ich würde, wie gesagt, ich würde auf keinen Fall tauschen.
Okay, alles klar. Ja, das ist jetzt so eine Was-wäre-wenn-Frage, die du mir halt auch nicht zurückstellen kannst, ne? Das ist ja, die adressiert dich und deswegen. Ja.
Das
Tja.
stimmt, aber dann kannst du dazu übergehen, die für nächste Woche zu stellen.
Ja. Ja. Alles klar.
Ich mach da mal den Kopfhörer aus. Schreib mir einfach bei WhatsApp, wenn du fertig bist.
Ja, alles klar.
Okay, ich bin raus.
Okay. Bist du raus? Bist du raus? Okay, er ist raus. Okay, liebe Leute, wir kommen mit den nächsten drei Möglichkeiten. Was wäre, wenn A, dir eine sportliche Aktivität deiner Wahl perfekt gelingen würde? Welche wäre das? Ich wüsste genau, was ich sagen würde. B, du ein Objektfetisch hättest, würdest du offen damit umgehen? Oder C, was wäre, wenn du in den 60er Jahren leben würdest? Welchen Beruf würdest du ergreifen? Ich glaube, diese drei findet der Fabian alle lustig. Ich bin sehr gespannt. Ich hole ihn mal zurück. Zack.
Jo.
Jo.
Es geht.
Alles Paletti.
Okay, perfekt. Ich bin gespannt, was du hattest für Kategorien.
Achso, du hörst ja dann die Folge, ne? Also, die waren alle cool.
Also ich höre die irgendwann.
Ja, okay. Also die jetzt, die heutige meinst, oder die letzte meine ich.
Die letzte, ach so, ja, das, die werde ich wahrscheinlich jetzt die Tage hören, aber ich meinte, was du jetzt heute so hattest.
Ach so, ja.
Ja, also das spare ich nochmal für die Leute, die uns jetzt neu hören. Daniel hat so diese Idee des Suspense gehabt bei diesen Was-wäre-wenn-Kategorien. Der liest die vor, ich habe die Kopfhörer aus und wenn ich dann die Folge schneide bzw. bearbeite, dann spare ich diesen Teil aus, sodass ich wirklich nicht weiß, was in der nächsten Woche auf mich zukommt. Und das ist schon, ja, also heute war auf jeden Fall cool, ja.
Hast du eigentlich auch noch, wir haben ja noch eine andere Kategorie, noch irgendwie ein Dislike oder ein One Love?
Beides nicht, nee.
Nee, okay.
Ich hatte ein Dislike. Ein
bisschen eingeschlafen mit unserem.
Ja, ich hatte ein Dislike heute, aber ich hab mir dann gedacht, ich werde es nicht raushauen, weil es doch zu politisch war und ich habe gedacht, so, nee, das, da habe ich keinen Bock drauf.
Okay.
Ja, aber ja. Aber wir müssen wirklich, du hast vollkommen recht, wir müssen da nächste Folge wieder ein bisschen mehr angreifen und wir müssen da jeder mal eine mitbringen, eine
Kategorie. Ja, eigentlich schon, finde ich auch.
Das ist nämlich eine coole Kategorie, es macht auch Spaß, darüber zu reden.
Genau. Und ansonsten, was ich noch sagen wollte, jetzt habe ich wieder gute Laune ein bisschen. folgt uns auf jeden Fall gerne auch bei YouTube. Checkt bitte unsere Short-Videos, da haben wir ganz coole Kurzvideos erstellt zu Fällen, die wir hier schon behandelt haben.
Moment, nicht wir, Daniel hat die erstellt. Daniel ist der Video-Maestro hier, damit habe ich nichts am Hut.
Der Fabian ist mal mindestens das Quality-Gate. Bevor ich irgendwas online stelle, da könnt ihr wirklich froh sein, dass er ab und zu auch zensiert, weil sonst würden, glaube ich, meine kreativen Triebe uns ins Verhängnis führen manchmal. Aber unabhängig davon haben wir da unseren Channel und immer wieder coole Videos. Das wird nach und nach weiter bestückt. Von daher lohnt es sich, da auf jeden Fall reinzuschauen. Hinterlass uns gerne ein Abo und einen Kommentar, denn und das hilft uns, das Ganze weiter zu verbreiten. Das würde uns doch sehr freuen. Und habe ich noch irgendwas, was ich sagen wollte?
Nö, aber ich kann nicht weitermachen. Ansonsten, ja. Wenn ihr uns gerne zuhört, dann hinterlasst auch gerne eine gute Bewertung bei Spotify oder der App, wo ihr uns hört. Gerne auch bei Podimo, da haben wir momentan einen sehr starken Zuwachs zu verzeichnen. Vielen Dank an alle Podimo-Abonnenten und Zuhörer. Und wenn ihr richtig mögt, was ihr hört und ihr habt Bock, uns was Gutes zu tun, schickt uns was ins Postfach oder gebt uns einen Kaffee bei Kofi aus. Wir freuen uns über alles.
Ah ja, und jetzt fällt mir doch noch was ein. Und zwar, weil ich ja quasi dazu genötigt werde, Hörbücher aufzunehmen. wir haben so eine kleine Abfrage bei uns in unserer Insta-Community gestartet. Wenn ihr selbst geschriebene Texte habt und auch wollt, dass ich sowas aufnehme und vorlese, ich möchte das jetzt wirklich in Angriff nehmen demnächst. Und deswegen schickt mal rüber.
Genau, und wichtig wäre, dass die selbst geschrieben sind, dass es da keine Copyright-Streitigkeiten gibt. Also es wäre cool, wenn ihr selber kleine Krimis, kleine Gruselgeschichten schreibt und uns die schickt. Daniel liest die vor, liest die ein. Aber wie gesagt, es wäre geil, wenn die von euch sind.
Ja, ganz genau. Also nicht, dass wir dann hinterher Urheberprobleme kriegen und so, und das wollen wir nicht.
Ja, dann haben wir alles, oder?
Ja, jetzt sind wir auf jeden Fall durch.
Ja, cool. Dann bis nächstes Mal.
Bis zum nächsten Mal.
Wir sind raus. Gute Nacht.
Gute Nacht. Ciao.
Ciao.